Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo.
Ja, oder so. What the fuck, Alter?
Was denn? Professionell eingestiegen.
Ja. Yeah.
Lustig.
Das ist super lustig.
Gut gelaunt.
Da sind die Leute zu Hause, die sind
hooked, oder?
Alter.
Ja, die sind hooked, ja.
Ja.
Die wollen jetzt wissen, wie es weitergeht nach dem Einstieg.
Mhm.
Komm, mach deinen seriösen Text.
Nee, Alter.
Mach deinen seriösen Text, los, do it.
Ich find's nur so abgefahren, dass du das knallhart lustig findest.
Falls ihr das auch lustig findet, der eine oder andere da draußen, schreibt's in die Kommentare.
Unbedingt.
Hallo. Ich find's, glaube ich, lustiger, wenn ich es mehrmals mache.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, du darfst mir doch nicht sagen, was du nicht lustig findest, weil das ist doch die Vorlage überhaupt. Das ist doch der Wolli, Alter. Da reite ich doch dann wochenlang drauf rum. Bis du es lustig findest.
Ist das schon mal passiert? Ja?
Oder ist es halt
irgendwas nicht lustig fand oder hast du mich einfach so lange damit genervt, bis ich es irgendwann lustig fand?
Ja.
Nämlich?
Aber dann habe ich auch wieder die Grenze überschritten. Die Alpakas hast du am Anfang nicht verstanden, als ich das Sample wollte. Da hast du gesagt, wozu braucht man denn Sample über Alpakas? Dann, als ich das Sample random benutzt habe, fandest du es eine Zeit lang doch ganz lustig und dann bist du ausgerastet, weil ich es zu oft gedrückt habe.
Ja, aber ich glaube, das ist eins von den
Das war der Werdegang der Alpaka-Samples.
Wo ich mich einfach drüber freue, weil du dich so drüber freust.
Ach so, biegst du das jetzt hin?
Ja, ja.
Naja, dann, wenn ich mich selbst lustig finde, dann freust du dich wenigstens darüber. Das ist ja auch schon was wert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Lee. Sieht halt gerne, wie Menschen Freude haben.
I'm proud of you.
Wo bin ich hier?
Was? Wo bin ich hier?
Ich bin beim Formatieren.
Oh mein Gott.
Ach so, da muss ich hin. So. Okay, ja, sorry, ich bin neu hier.
Ja. It's time to party hardy. Alles neu.
Alles neu. Oh, ja, wir hatten ja auch, wir hatten Sommerpause, wie ihr wisst. Ja, man muss hier erstmal ein bisschen reingrooven.
Ach, den willst du jetzt immer noch spielen, ja?
Ja, den spiele ich noch ein paar Wochen.
Noch ein paar Wochen. Definitiv. Oh, it's a kind of a weird
start. Da geht noch ein bisschen was.
Da gehen aber was, den schlachten wir aus, okay. Nö, ich habe ja gesagt, jetzt habt ihr 5 Jahre halbwegs anspruchsvoll das Ding geboten bekommen.
Und professionell, ja.
Ja, ja. Jetzt können wir hohl drehen.
Jetzt drehen wir hohl, ja. Kommt zu spät, egal. Bringt gar nicht.
Ja.
Machen Sommerpause 3 Wochen später. Ja. Scheißegal, nochmal.
Eben.
Und so weiter und so fort, ja. Ja, das stimmt.
Wir haben auch keinen Anspruch mehr, dass das unterhaltsam ist.
Ja, seit der Sommerpause haben wir gar keine Gäste gehabt. Das klingt so, als wenn die gar keinen Bock mehr haben auf uns, weil wir jetzt so unprofessionell sind, ja.
Was, seit der Sommerpause?
Ach stimmt, Moritz war hier, ja.
Du bist ja der.
Ja, Moritz war hier.
Ja, ja, stimmt. Und also wir werden auch bald wieder andere Gäste haben, natürlich.
Ich meine nur, man könnte meinen, dass die Gäste sagen, nee, die sind nicht mehr so professionell wie früher.
Ja, dann steigen wir gleich mit Moritz Mohr ein, Alter. Also das widerspricht dem Ganzen, ja.
Gute Vorlage, ja.
Ja.
Gute Vorlage, stimmt.
Mhm. Ja, heute wieder wir beide, nachdem es in der letzten Episode du und Dennis waren, richtig?
Nein.
Andersrum? Die kommen.
Das folgt.
Das folgt.
Am Freitag.
Siehst du? Gut, dass wir es aufgeschrieben haben.
Ich sag doch, wir kommen durcheinander in der Chronologie.
Naja.
Lass mich immer aus, wenn ich sage, wir kommen durcheinander. Nur weil ich die Folge falsch.
Ne, natürlich.
Vom Episodentitel falsch. Und jetzt, siehst du, laut deiner Meinung ist die schon gesendet worden.
Ja, ich appelliere da ja immer wieder an ein bisschen Struktur. Aber das ist halt alleine auch schwer zu bewerkstelligen. Deswegen, ja.
Gut. Wie möchte Struktur?
Ne, weil da haben wir ja das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, ne, dass wir jetzt halt durch das Vorproduzieren und so, ist das mit der Reihenfolge, wann, wie, wo, was, ein bisschen tricky geworden.
Ja, aber ich meinte ja zu dir, dass das pendelt sich ein. Das ist ja jetzt komplett neu, dieser Rhythmus. Und,
das stimmt, ja.
Und dieses System. Insofern glaube ich, dass wir das schon hinkriegen. Wir haben ja auch nur eine Episode im September gehabt mit dieser Combo. Da hast du nämlich mit Dave aufgenommen.
Mhm.
Und da habe ich ja gesagt, naja, ich bin pokern in Tschechien. Insofern bin ich das letzte Drittel vom September eh nicht da. Also mach du doch mit Dave eine Episode.
Ja.
Und dann habe ich natürlich im Wechsel mit Dennis eine Episode gemacht für September. Und da ist uns eingefallen, okay, die andere Kombo wäre es dann wieder du und Dave, der eigentlich schon war für September.
Mhm.
Also seid ihr nochmal dran im Oktober und dann sind wir im lustigen Wechselmodus dran ab November.
Machen ja, genau.
Machen wir dann wechselnde Partner.
Das ist so. Also heute wir beide, nächstes Mal du und Dennis.
Ja. Aber wie gesagt.
Ich bin ja vielleicht auch nur deswegen so hängen geblieben, weil ich jetzt wirklich, also ich habe lange gebraucht, um die Episode komplett durchzuhören.
Welche? Von Dennis und mir?
Ja.
Warum?
Weil ich immer wieder eingeschlafen bin, Alter.
Alter, was? Warum?
Ich habe original 4 Anläufe gebraucht. So, ich wollte das halt wie sonst machen, dass ich mir irgendwie so abends dann nochmal zum Kontrollhören irgendwie einen großen Teil der Episode anhöre. Mhm. Und ich bin immer in Rekordzeit eingepennt, Alter, und konnte dann halt auch nur sehr schwer rekonstruieren, wo ich da aufgehört habe.
Jetzt kommt die spannende Frage. Bist du bei Dennis eingeschlafen oder bei mir?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch.
Ihr seid schon eine deadly combination, wenn es um Einschläfern geht.
Auf was?
Also, Alter,
was ist jetzt los, ey?
Naja, es war eine Herausforderung. Also ich habe, wie gesagt, ich habe 4 Anläufe gebraucht. Aber ich, jetzt habe ich es geschafft.
Vielleicht warst du auch einfach nur müde, ey.
Naja, aber das bin ich ja dann sonst auch, wenn ich die anderen Episoden höre. Und da war es halt auffällig.
Da werde ich mal öfter mal auf jeden Fall einstreuen. Hallo!
Naja, oder vielleicht ihr macht das so, wie als ihr da in Bayern auf dem Festival wart, dann vielleicht zwischendurch oder währenddessen irgendwie viel Bier reinlernen, dass das ein bisschen Dynamik bekommt, das Ganze.
Du findest, dass wir nicht Dynamik hatten, keine Dynamik hatten? Was ist denn jetzt los, Alter?
Oh ja,
wie, oder ist halt der mich hier in unserem eigenen Podcast, Alter?
Einschläfernde Dynamik. Ich sag doch nur, es ist halt, es soll jetzt keine Triggerwarnung werden, aber ich beschreibt gerade meine
schon,
persönliche
Streams,
Erfahrung.
Du weißt schon, dass du gerade köpfst für Freitag, ey.
Nee, warum?
Da hört doch keiner mehr rein,
sind die Leute erst recht neugierig.
Nee, Mann, da hört doch keiner mehr rein.
Warum? Es kommen vielleicht auch so diese ASMR-Fans oder was es da noch so gibt.
Ach so, also ASMR-Fans sollten da mal reinhören. Oder Leute, die Einschlafprobleme hatten. Die können gerne Freitag in den Podcast reinhören.
Für Fans von, genau.
What the fuck, Alter?
Ja, es ging zumindest mir so. Aber der. We've got to stop it before it gets worse. Meinst
so
du?
Nämlich. Unfassbar.
Entschuldige, ich habe halt diverse Anläufe gebraucht.
Ich persönlich für meinen Teil.
Du warst schwer unterhalten.
Nee, ich weiß es zu schätzen und so weiter, wenn du mich hier disst und wenn du mich hier korrigierst. Nachdem ich die Folge mit dir und Dave gehört habe und gehört habe, wie oft du ihn korrigierst, letztendlich alle 5 Minuten, dachte ich, Alter, da komme ich ja noch richtig gut weg mit meinem Schnitt, ey. Der wird ja. Der
du meinst, weil er da permanent gespoilert hat oder was? Das war ja.
Nee, weil er immer irgendwie, keine Ahnung, weil er irgendeinen Titel falsch ausspricht oder ein Schauspieler halt falsch und du dann immer. Gary Oldman und so und dann, keine Ahnung, und ja. Der Schauspieler heißt so und so und bla. Ja, ich glaube, das Wort, das du suchst, heißt Parodontose und so. Und dann dachte ich so, okay, beim dritten Mal, vierten Mal dachte ich so, cool.
Vielleicht
ich bin gar nicht derjenige,
auch,
den er am meisten korrigiert.
Vielleicht ist es das auch, was ich einschläfernd finde, wenn vielleicht zu lange einer am Stück spricht.
Ah.
Weißt du? Dass das dadurch irgendwie, das für mich halt die Dynamik ausmacht, dass man dann öfter mal im Wechsel auch spricht.
Sollte ich Dennis mehr ins Wort fallen, oder was?
Ja, du machst das ja hin und wieder. Das hat schon stattgefunden.
Er macht das nicht.
Nee, Dennis ist da super anständig.
Dennis, du musst mir mehr ins Wort fallen, Junge. Das ist jetzt der Plan.
Genau.
Du musst mich einfach unterbrechen, random. Scheißegal.
Einfach reinhacken, ja. Komplett. Immer so die Blutgrätsche. Hüa.
Ja, genau. Muss auch nicht Sinn ergeben. Einfach irgendwie.
Nee, tut's ja bei uns auch in den seltensten Fällen.
Ja, deinerseits kann ich das auf jeden Fall unterschreiben.
Ah ja, stimmt. Du haust natürlich nur sinnvolles Zeug raus.
Aber sag mal, eine Zwischenfrage. War die Wand rot?
Ja.
Das ist eine Lieb-Frage.
Siehst du, aber offenbar sorgen, zumindest in meiner Wahrnehmung, Zwischenfragen, nicht nur, dass es aktives Zuhören
die Leute schlafen repräsentiert, nicht ein.
Es sorgt halt auch für eine gewisse Dynamik.
Ja, ja, ich mache dann Kurs noch bei dir, wie du, wie man die Leute wachhält.
Und er so,
perhaps we could skip ahead and just hit the highlights.
Oder die Schnellfassung.
Ja, genau.
Demnächst die 5-Minuten-Podcast.
Das ist ja deine Nenneraufgabe. Vielleicht mal, wenn Dennis und ich mal wieder aufnehmen sollten, dann schneidest du einfach 10 Minuten die Highlights runter. Dann haben wir da vielleicht für die Ungeduldigen.
Geile Aufgabe, ja.
Haben wir da vielleicht zum Best-of. Machst du das dann einfach?
Ja. Der müsste mir halt schon vorher die Timecodes schicken.
Ja, krieg mal hin. Sonst
penne ich am Ende.
Bei Barmen. Oh Mann, ey. Mach doch mich hier fertig, bevor ich hier anfange.
I'm gonna go home and lay down.
Ich glaub's nicht, Alter.
Wie heißt das noch, diese Schlafkrankheit?
Narkolepsie.
Narkolepsie.
Nekrophilie, ja, Nekrophilie, genau das ist es, ja.
Nochmal was anderes.
Da schläfst du auf jeden Fall sehr lange. Krasser Typ.
Stimmt, Narkolepsie, ja. Da gibt's so Leute, die dann irgendwie halt in ihrer Suppe ertrinken, ne, weil sie beim Essen einpennen.
Ja, tatsächlich.
Boah, hart, ey. Nee, also so schlimm war es natürlich nicht. Ich fand es ja auch inhaltlich tatsächlich nicht uninteressant.
Auch wieder sehr diplomatisch formuliert. Nicht uninteressant. Deine Freundin ist auf jeden Fall nicht unattraktiv. Ja, so formuliere ich das.
Okay.
Ohne ihm zu sagen, dass er eine sehr dicke Freundin hat. Nein, kein Bodyshaming hier bei den Bewegungen bei draußen.
Ich wollte doch einfach nur zum Ausdruck bringen, dass ich dem Inhalt gerne gefolgt wäre.
Okay. Wir können die beiden noch rausschmeißen. Also wir müssen die Kombo nicht durchziehen. Das ist alles noch in den
Nein, Mann, die sollen sich jetzt auch nicht gedisst fühlen. Ich bin mir auch sicher, dass das viele total gut finden. Das ist halt mein Problem. Aber ich bin ja auch nicht so der klassische Podcast-Hörer. Vielleicht liegt es daran.
Also wenn ich und Dennis einen Podcast hätten, oder Dennis und ich natürlich, obwohl nee, ich und Dennis, weil der Esel lädt sich aber zuerst, würdest du ihn nicht hören.
Worum soll es denn da gehen?
Na, um Filme.
Ach so.
Wenn wir jetzt die Bewegtbildbanausen wären.
Ja, guck mal, ich höre ja wirklich jetzt fast ausschließlich, ja, hier Filme. Und das auch nicht super regelmäßig, so, wenn überhaupt.
Aber die sind nicht einschläfernd.
Nee, da ist er. Ich finde, das ist meistens recht dynamisch, was die machen.
Mhm. Ja, müssen wir uns einen von denen nochmal ranholen.
Ja, genau. Nein, ich meine, das gibt wahrscheinlich auch schon so diese Dreierkonstellation zwangsläufig her, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Auch immer mehr Bambule. Also wenn wir jetzt hier zu viert was machen, dann ist tendenziell ja auch weniger Stille als sonst.
Ja. Haben wir uns aber auch offen gehalten, dass wir durchaus mal eine Freitagsepisode in unserer Kombo auch mal vielleicht mit einem Gast machen können. Das ist ja...
Unbedingt.
Das ist ja auch drin.
Ja, ja.
Vielleicht können Dennis und ich ja hier unsere bayerischen Gäste vom Hardline-Festival mal ranholen oder einen von den Kane oder so mit Kane zusammen machen.
Stimmt, ja.
Weil die wollten wir auch mal holen und du kennst den ja nicht. Insofern könntest du ihn ja zumindest passiv kennenlernen, indem wir und Dennis mit dem mal ein bisschen Bambule machen. Ich und Dennis. Dennis und ich.
Ja, was jetzt?
Na, Dennis und ich halt mit ihm so, dass wir ihn mal ranholen für so eine Zwei-Episode freitags oder so. Aber gucken wir mal, oder? Du stürzt dich gleich ins kalte Wasser, schauen wir mal. Aber
ja, also ich hätte da jetzt wenig Berührungsängste.
Ja, das ist mir
klar. Ich habe eher so die Angst, dass wir den dann untertiteln müssen. Also, dass wir da dann alles ausführlich ausschreiben müssen, weil man das unter Umständen nicht versteht, was der sagt.
Ach so, das meinst du?
Weißt du, hier mit so einem Hardcore-Bayerisch.
Ach, der Yoshimitsu versteht das.
Ja?
Die Fans von Xaver und seine außerirdischen, sein außerirdischer Freund, die verstehen auf jeden Fall den.
Mensch, das wäre eine gelungene Überleitung, wenn wir nicht noch andere Dinge vorhätten.
Das stimmt, es wäre eine. Aber wie so oft lassen wir die Überleitung einfach liegen.
Wer weiß, also haben wir gerade schon wieder gesagt, es ist ja jetzt alles möglich. Wir könnten ja solche Dinge auch später machen.
Stimmt, wir sind ja nicht mehr strukturiert. Habe ich vergessen.
Das ist völlig Anarchie.
Ist ja auch Anarchie, weil das ist, glaube ich, das allererste Mal in unseren strukturierten Abläufen, dass wir in der letzten Episode des Monats keine Lose gezogen haben.
Ja.
Und alleine schon deswegen ist das hier neu, weil wir haben nämlich schon... Oktober. Ich muss so kurz überlegen.
Siehst du, dir geht's genauso.
Ja. Und wir ziehen im Oktober lose, das ist schon ungewöhnlich, aber mir fällt auch ein, dass es die erste Episode, wo wieder das interaktive Punkteraten greift. Also, Trainingszeit ist vorbei.
Stimmt auch das.
Die
ja.
Leute dürfen wieder raten.
Siehst du, und da bin ich mir jetzt nämlich fast sicher, also den Teil habe ich mitbekommen, dass du nämlich dann in der nächsten Episode ankündigst, dass das jetzt das erste Mal stattfindet.
Das stimmt, ja.
Ja.
Das ist auch eins der Fauxpas.
Siehste?
Ja, aber zumindest wollen wir die beiden Lose, die euch für Oktober zustehen, noch nachholen.
Ja.
Also ziehen wir da noch zwei aus dem Lostopf. Wir haben natürlich immer noch hier unsere Zehnerlose, haben wir auch noch am Start, die wir abarbeiten.
Mhm.
Aber hier gibt es erstmal zwei frische Löschen aus dem Topf. Und die große Frage ist, wer zieht für wen?
Das habe ich das letzte Mal entschieden.
Ja.
Deswegen darfst du das jetzt entscheiden.
Oh, ich würde mal sagen, wir nehmen das Schicksal mal diesmal selber in die Hand.
Ah, jetzt hast du mich gerade auf was gebracht. Ich habe ja meinen Losfilm noch gar nicht...
Darauf warten wir immer noch.
September, ne? Den habe ich noch gar nicht rezensiert.
Ja.
Ach scheiße, soll ich den dann einfach heute extra bringen? Oder?
Ach, du hast ihn schon gesehen?
Ja, ja.
Wenn du magst, kannst du den extra bringen, wenn du jetzt noch Zusatzstoff hast.
Naja, oder ich bringe ihn in der nächsten Episode. Also gesehen habe ich ihn schon, aber für heute hatte ich mir andere Dinge vorgenommen.
Heute hast du ja, also, ist das ein Themenabend oder warum sprengt das alles?
Das sprengt gar nichts. Ich könnte natürlich umdisponieren.
Ja, wenn du umdisponierst, hättest du den natürlich schon früher abgehakt.
Okay, ja, kann ich machen.
Aber
darfst du entscheiden. Also,
wir sind in der zweiten scharfen Hälfte der Banausen. Also theoretisch kannst du, wenn es nach mir geht, kannst du den noch im Dezember bringen.
Das ist easy. Im September losfilmen.
Ja.
So, wie ist denn das jetzt? Was ziehe ich denn
hier? Du ziehst für dich.
Ich ziehe für mich.
Ich habe einen für mich gezogen, du hast einen für dich gezogen.
Spannend.
Oh, im Oktober wird Snake glücklich gestellt. Schöne Grüße. Unser Stammhörer Snake, im Januar 24 am Anfang des Jahres reingeworfen. Gute Frage, interessiert es euch eigentlich, wann die Lose reingeworfen sind? Wir hatten hier von der Diskussion, dass Lee sagt, da kräht kein Hahn danach, das interessiert nur uns beiden. Findet ihr das interessant, dass wir das Datum dazu nennen, wie lange die Lose denn im Topf schlummern? Also sagt er, ist doch scheißegal. Ich darf mir angucken, Ip Man.
Oh, nice.
Sehr gut.
Ist auch keine Erstsichtung, ne?
Nee, das ist ein Rewatch.
Ja.
Und sehr cool.
Würde ich unter Umständen auch nochmal gucken.
Soll ich dir Bescheid sagen?
Vielleicht ja. Ja, mach das.
Vielleicht sage ich dir Bescheid.
Nee, mach das mal.
Okay. Was hast du?
Ich habe mal wieder einen Los von Kitty gezogen.
Kitty? Oh ja.
Naja, dieses Jahr reingeschissen. Reingeschissen vor allem.
Naja, diesmal los reingeschissen. Das muss ein ziemlicher beschissener Film sein, wenn du es so formulierst.
Ich weiß gar nicht, was das für ein Film ist. Aus letztem Jahr, 2023, Robots.
Robots? Ah, okay.
Was ist das?
Das weiß ich auch nicht. Mhm. Aber sie hat betont, dass es nicht der Animationsfilm Robots ist. Das weiß ich noch. Da erinnere ich mich.
Nee, der ist ja deutlich älter.
Ja, der ist deutlich älter. Ja,
den kenne ich auch.
Also,
aber das klingt, finde ich, schon mal gut. Klingt, könnte ja Sci-Fi sein.
Ja, könnte sein. Neulich Megamind, jetzt wieder Robots hier für Kitty. Mhm. Kitty hat Lauf.
Sag ich ja.
Cool.
Voll gut.
Ja, Snake und Kitty, ihr kommt im Oktober zum Zug.
Kitty und Snake klingt sehr viel besser, finde ich.
Ach ja, Ladies First und so.
Das sowieso, aber jetzt auch in diesem Fall, finde ich.
Kitty und Snake klingt wie so eine Cartoon-Serie.
Ja, ja, eben. Ja, Kitty, stimmt, und Snake klingt wie so ein Superheldenpaar.
Ja, es klingt wirklich wie ein Film. Witzig. Würde mich nicht wundern, dass irgendwo, dass man bei Letterboxd einen Film findet, der Kitty und Snake heißt.
Sehr schön. Wenn nicht, mach den mal. Es klingt gut. Ja. Ich würde es mir angucken.
Ja, und wenn ihr da draußen wissen wollt, wie man überhaupt in den Lostopf reinkommt, dann klickt doch auf den Link in der Bio und da kommt ihr zu Patreon und zu Steady und da gibt es verschiedene Pakete, die ihr abschließen könnt, wo ihr die Banausen monatlich unterstützt für unseren Spaß, ja, für unsere Unprofessionalität, für etliche andere Sachen, für die ihr uns liebt. Und dann dürft ihr unter anderem in dem zweitkleinsten Paket dürft ihr Lose reinschmeißen. In dem kleinsten Paket habt ihr Tabelleneinsicht, wann was besprochen worden ist. In dem dritten Paket gibt es Sonderepisoden, die wir jeden Sonntag exklusiv bei Patreon und Steady hochladen. Und in dem großen Paket gibt es Auftragsfilme.
Yes.
Und wenn einer ganz gewitzt ist wie der Mr. Yoshimitsu, dann wertet er sein Paket ab und zu mit einer zusätzlichen PayPal-Zahlung auch mal auf und sagt so, diesen Monat will ich mal einen Auftragsfilm reinschmeißen, auch wenn ich nur Losmacht habe, flankt uns da ein bisschen mehr rüber und kriegt deswegen auch mal zwischendurch einen Auftragsfilm. So wie diesen Monat.
Gott, der Meister der Übergänge hier. Well.
You coy bastard. Koi gleich, okay?
Ja, yeah, sehr koi. Ja, das hast du gut gemacht. Remember the
three B's? Oh, hier, Kompliment von Lee. Nicht schlecht.
Merkst du hier.
Das ist was wert, ja. Das ist wie ein Orden.
Ja, geht los.
Ja, Grüße an Mr. Yoshimitsu und der hat seinen Losfilm aufgewertet.
Das habe ich mir fast gedacht, dass das von ihm kam. Ey.
Das, ja, das war sein Film.
Das Werk.
Ist ja auch, mir fiel doch zum ersten Mal auf, dass wir Mr. Yoshimitsu Yoshi abkürzen können. Ist ja eigentlich Yoshi.
Ja, könnten wir.
Was ja urbayerischer Name ist, Mr. Yoshi. Mr. Yoshi, ja, der Schreiner aus dem Dorf. Geh mal zu ihm, wenn du einen Tisch machst.
Yoshi ist ein urbayerischer Name?
Findest du nicht?
Ich denke da an Mario Kart.
Ja, den gibt's auch, den Yoshi. Aber Yoshi, der Yoshi halt. Es gibt in Bayern Yoshis, glaub mir.
Wirklich?
Ja, hundertprozentig gibt es da Yoshis.
Was ist das eigentlich? Also
wahrscheinlich Joschka oder so.
Ein Joschka, okay.
Oder wofür steht Yoshi?
Ja,
oder
das was, könnte gut sein.
Ich kann mir vorstellen, dass Yoshi wahrscheinlich so, dass Josef zum Beispiel auch Yoshi abgekürzt
hat. Nee, das ist Sepp. Seppi.
Ach, das ist Sepp. Mhm. Ja, klär uns auf hier, unser Bayerischer. Unsere bayerische Vertretung in diesem Bundesland.
Ja.
Ist ja nicht der Einzige, ja. Wir haben ja noch.
Nee, stimmt, da gibt es ein paar.
Wir haben noch andere. Jürgen ist, glaube ich, auch ein Bayer.
Aber Yoshimitsu ist auf jeden Fall der hier schon am längsten auf dem Plan steht.
Oh ja, den gibt es schon lange.
Das ist schon lange ein treuer Hörer.
Sehr.
Und jetzt eben auch schon eine ganze Weile Supporter.
Ja, und Dennis und ich hatten ja die Ehre, ihn kennenzulernen.
Das war so ein Running Gag heute, oder?
Ja, beim Hardline Festival durften wir ein Bierchen mit ihm trinken. Mhm. War ganz ehrfürchtig, der Yoshi.
Ah ja?
Ja, ja.
Und dann kommt er mit so einem Film an. Also beim Gucken.
Wie so ein Film.
Ich habe mich so krass gefragt, wie du das findest, ey.
Ja, wir müssen ja raten vorher. Insofern, ja, ja, das eben. Könnte spannend werden.
Mhm, Ich habe mir für dich, ich fange jetzt mal ganz großzügig an hier. Mhm. Ich habe mir für dich 4 Punkte notiert, weil ich mir dann doch einbilde, dass da so das ein oder andere Element dabei ist, was du ganz gut findest. Also zum einen hast du ja eben Gen für Filme aus der Zeit, würde ich mir jetzt auch mal unterstellen, aber du bist ja auch jemand, du nimmst das nicht so streng mit Themen, die heute unter Umständen anders gemacht würden.
Heißer Tipp. Ja, weiß nicht, ob man in Bayern diesen Film jetzt heute anders gedreht hätte. Da ist die Zeit ein bisschen stehen geblieben.
Meinst du, ja?
Ich komme ja gerade frisch aus Bayern. Ja, wir haben ja diesmal, haben wir ja zum Pokern haben wir uns nicht im Hotel eingenistet, sondern zum ersten Mal haben wir so ein Ferienhaus gemietet, was halt 20 Kilometer entfernt ist und du da so einen Waldweg noch irgendwie langfahren musst. Aha. Und neben uns war schön ein Häuschen mit einer Reichsflagge dran, so, wo so ein Reichsadler drauf stand, so von wegen so hier deutsches Vaterland darunter.
Nicht im Ernst.
Wirklich, im Garten hier 20 Meter weiter dachte ich so. Okay, willkommen in Bayern.
Boah, Alter, ich hätte die Hütte erstmal angezündet.
Und wir schön einen Araber, einen Österreicher und ein, Jan ist Deutscher, ja gut. Mein Araber zumindest im Gepäck. Okay. Jetzt ist er richtig wohlgefühlt, als er da vorbeigefahren ist an der Fahrt.
Boah, das ist ja hart.
Ja.
Wie und was, der Kastanienhof, dem bist du untreu geworden oder was?
Nee, am letzten Tag, also weil wir haben nur bis Mittwoch gebucht, waren aber bis Donnerstag da. Da haben wir am letzten Tag haben wir dann auf dem Kastanienhof eingecheckt.
Ach, okay. Ja. Immerhin.
Aber das Ferienhaus ist schon noch eine andere Nummer, weil jeder hat sein eigenes Zimmer. Du hast nicht diese lauten Putzfrauen, die da immer morgens um 9 Uhr da durchpoltern. Das nervt mich an Hotels immer.
Also war besser, ja?
War schon auf jeden Fall besser. Hast dein eigenes Reich, haben einen Kühlschrank, haben eine Küche, die komplett irgendwie mega ausgestattet ist. Alles, was du brauchst, irgendwie zum Kochen oder zum Zubereiten, hatten die am Start. Ganz liebenswürdige Familie draußen, Tischtennisplatte. Es war so geil, weil das Foto sah aus, als wäre das so an einem See. Das war aber kein See, sondern es war so eine Kläranlage, die halt irgendwie so Wasser filtert. Und aber auch so zwei Schafe lustigerweise rumlaufen, so um diese Seen und so. Die haben da gelebt und wurden da gefüttert. Und in dem einen von den Tümpeln waren noch so Fische drin.
Wirkte alles sehr idyllisch, ja?
Ja, wirkte alles idyllisch. Also du hast wirklich die komplette Nacht hast du so ein Wasserrauschen gehört, wie in so einem, als wenn es regnen würde die ganze Nacht, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber natürlich, ja, eigenes Reich und so, jeder Zimmer hatte Fernseher, alles. Und
habt ihr von den Nachbarn was mitbekommen?
Nee, da keinen gesehen von. Aber halt immer, wenn wir rausgefahren sind praktisch so auf die Autobahn, mussten wir dann an diesem Haus zwangsläufig vorbei. Also richtig, schon ein bisschen gruselig.
Bisschen ist gut.
Dass da so eine Fahne in so einem kleinen, also in so einem Garten da hängt. Ja, insofern, darauf wollte ich hinaus. Also Bayern ist schon in einiger Hinsicht ein bisschen hängen geblieben. Ist halt der Freistaat. Ist halt sehr konservativ und spießig. Nicht jeder, aber grundsätzlich ist das wahrscheinlich das Bundesland, wo es noch ein bisschen so zugeht wie früher.
Ja, und ausgerechnet die haben halt irgendwie einen der unterhaltsamsten Typen an der Spitze, was so jetzt Politik angeht, weil der Söder, Alter, was der so auf Social Media treibt, das ist so lustig stellenweise. Ja,
wahrscheinlich auch mehr unfreiwillig lustig.
Ja, ja, total. Aber irgendwie hat der eine Art, die schon auch echt lustig ist. Was jetzt natürlich nichts über seine Kompetenz aussagt, aber irgendwie ist das ein Typ, ey. So, wir waren beim Punkteraten. Du musst mich noch raten, ne?
Ach ja, ich muss dich noch raten. Ja, ich sag, du bist da ein bisschen gnadenloser, würde ich mal sagen, und sage, du bist bei 1,5. Ja. Regisseur und Drehbuchautor des Films war Werner Possart. Falls ihr seine Filmografie noch vervollständigen wollt, haben wir das auch schon mal genannt. Und
mit 4 Credits ist jetzt nicht die Welt, aber er hat einiges produziert, ne?
Hat viel produziert, ja.
Ja, 28 Produktionscredits. Und hast du gelesen, wie der umgekommen ist?
Ach, der ist umgekommen? Nee, da habe ich nicht weiter recherchiert.
Der ist 2004 beim Tsunami in Phuket gestorben, ja.
Oha. Ja, siehst du, einmal bewegt man sich mal raus aus Bayern, passiert sowas.
Ah, das ist heftig, ey.
Das ist wirklich hart. Ja. Heftig trifft sie, ja.
Ja.
Das ist auf jeden Fall hart. Ja, kommen wir zur Story. Ich fasse mal zusammen. Ich versuche das mal, ja. Ich versuche mich mal. Also Xaver ist so ein bisschen der bayerische Forrest Gump. So kann man ihn formulieren. Halt so der Dorfdepp. Auch wieder so ein typisch bayerisches Dorfdepp. Bayerisches Wort, Depp, oder? Und der ist auch so in der Dorfdisco unterwegs und wird da so ein bisschen verarscht hier von den Disco-Gängern. Und demaskiert den Rowdy, der gerade mit seiner Gang den Laden überfällt und abrennt. Und
demaskiert.
Oh.
Jetzt aber, Alter.
Ja. Und der Zeuge wird dann natürlich jetzt von der Gang gejagt. Xaver landet im Wald, kurzerhand, pennt dort ein und bekommt nicht mit, dass ein Außerirdischer mit seinem rosa Kirmesraumschiff eine Bruchlandung hingelegt hat in seiner Gegend. Ist ja wirklich so. Das ist ja, sein Raumschiff sieht ja aus wie auf dem französischen Volksfest, diese Dinger, wo
das
du so.
Das ist ein Isetta, Alter.
Ja, okay, es ist eine Isetta, aber es sieht auch ein bisschen aus wie diese Raumschiffe, die du so, weißt du, wo du so den Hebel nach hinten ziehst und dann gehen die so ein bisschen hoch,
stimmt.
Und fahren dann im Kreis, so, wo Vierjährige halt drin fahren. Stimmt, Alter. So ein Ding ist es halt so.
Die haben bestimmt auch ein paar von diesen Lampen da abgeschraubt und dann dran gemacht.
Auf jeden Fall. Einfach ein bisschen Isetta, ein bisschen Jahrmarkt und so. Also ist schon, schon ein sehr lustiges Design. Ja, und der kleine Kerl meckert natürlich wie ein Rohrspatz, weil sein Raumschiff da kaputt ist und weil die ganzen Kabel raushängen und rastet da so ein bisschen aus. Und Xaver freundet sich mit ihm an und nennt ihn kurzerhand Alois. Also er geht da so ein paar Namen durch und bei Alois meckert er besonders laut, weil er rastet aus, weil er den anderen Typen nicht versteht, den er voll quatscht. Und deswegen wird er kurzerhand Alois getauft.
Läusel.
Läusel, ja. Ist so ein bisschen wie so ein Test, ob Hunde reagieren, oder? Das macht man auch bei Haustieren, wenn man den Namen gibt, so dass man guckt, ob die irgendwie aufhorchen, wenn du sagst so, Oscar, Tom. Und dann gehst du so die Namen durch und dann irgendwann lauschen die so auf, dass sie, aha, okay, Ludwig heißt du, okay.
Ja, ich glaube, man darf hier nicht allzu viel hinterfragen, was Logik angeht.
Aber also es gibt Leute, die so Haustieren Namen geben, ah, das ja? weiß ich. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja. So, Xaver verkleidet jetzt Alois mit so typischen bayerischen Trachtenlederhosen, halt so Hut und alles mögliche, weil Alois hat so kleine Knubbel auf dem Kopf, die ihn dann als Alien outen würden. Und deswegen muss man das ja ein bisschen, muss man das ein bisschen verstecken. Mhm. Deswegen kriegt er dann Hut auf und eine Lederhose. Und dann wird der kleine Außerirdische in die bayerischen Bräuche eingeweiht im Laufe des Films. Der lernt natürlich, wie man Bier trinkt, ganz oben. Schuhplattler wird gelernt, Bier trinken. Dann lernt er natürlich, wie man Brüste anfasst. Dann lernt er, wie man Bier trinkt. Mhm. Dann merkt er, wie man Kühe melkt. Und der lernt natürlich, wie man Bier trinkt.
Ja, ich finde, das hat er auch recht schnell gelernt, weil er das ja dann ziemlich geil findet.
Ja, ja, der setzt das schnell um und Bier ist, glaube ich, auch das Erste, was er sagt, also was er dann so nachplappert und
Lernt eh relativ schnell, ne?
Ja, und allgemein greift er aber auf so einzelne Sätze auf und kann ihn nicht so richtig im richtigen Kontext immer sagen. Das ist halt so auch so witzig, dass der halt Sachen dann so verwendet, indem er halt so zum Beispiel dieses typische, die Maschine ist hier. Weißt du, weil sein Raumschiff hat abgestürzt ist und er sagt, ja, die ist hier, die Maschine ist hier. Und deswegen rennt er halt zu Leuten und sagt so, die Maschine ist hier. Und die wissen gar nicht, von welcher Maschine er redet. Und das ist eigentlich so die Rahmenhandlung von Xaver und sein außerirdischer Freund. Die mich natürlich extrem an den Louis de Funès-Film erinnert, mit seinen außerirdischen Kohlköpfen, wo er sich auch anfreundet mit einem menschlich aussehenden, aber als außerirdischen verkleideten Buddy da irgendwie und den dann so ein bisschen in sein Herz schließt, weil er landet ja auch so in so einer sehr dörflichen Gegend, weißt du, er ist ja, glaube ich, ein Landwirt oder so und er landet auf seinem Hof.
Ja, stimmt.
Da wo
das so zum einen, aber ich finde ansonsten inhaltlich natürlich krass E.T., ne?
Ja, irgendwie schon, ja, so ein bisschen das bayerische E.T. Ja. Ein Apostel halt der bayerische Spielberg, von mir aus.
Ja, das ist natürlich durch die sehr kleine Körpergröße von Loisel.
Ja.
Werden natürlich auch diverse Witze in die Richtung gemacht.
Ja, klar.
Klar, ja, genau.
Genau.
Ja, logisch.
Ja. Genau das.
Ja.
Ich hatte ja, also als ich mir überlegt habe, wie du diesen Film finden magst, dann war ich so ein bisschen bei Sunshine Reggae auf Ibiza. Mhm. Ich glaube, dass Leute, die damals in ihrer Jugend diesen Film gesehen haben und in ihrer Kindheit oder vielleicht regional nochmal einen Bezug haben zu bestimmten Personen oder zu der Landschaft oder zu den Bräuchen und zum Biertrinken allgemein, wo wir ja beide keine großen Fans sind, dann glaube ich, funktioniert dieser Film anders als bei uns beiden oder als bei dir bei Sunshine Reggae auf Ibiza, wo Jan damit seine 10 Punkte rausgehauen hast und du einfach nur gesagt hast, chill doch, Digga.
Ja,
also,
ja, ich bin 10 Punkte. Aber das ist
deine
ja, ich
Reaktion
glaub,
war so gut. Chill doch, Alter, was für 10 Punkte, Alter.
2. Das ist halt auch genau die Sorte Film.
Ja.
Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass eben, wenn du, wie du schon sagst, wenn du in Bayern lebst oder da aufgewachsen bist, dann ist sowas wahrscheinlich geil.
Ja, ja. Uns fehlt halt alles. Uns fehlt der lokale Bezug, ja.
Naja, aber so, also ich fand deinen Vergleich jetzt zu Finesse ziemlich gut, weil da an das gehen hat das bei mir so ein bisschen angeknüpft. Also diese Klamauk-Arie, wo es dann Verfolgungsjagden irgendwie mit 2 km/h gibt.
Ja, ja, klar.
So das ganze Ding irgendwie, ich fand das nicht komplett scheiße, überraschenderweise.
Was? Okay, das ist wirklich überraschenderweise. Ich meine, ich fand es auch nicht komplett scheiße. Ich finde ihn eigentlich relativ kurzweilig, aber trotzdem halt nicht, ist kein guter Film.
Nee, ist es auch nicht. Aber also eben, er ist irgendwie kurzweilig und das hat mich auch überrascht, weil das ist mörderrepetitiv.
Okay.
Weil das ja wirklich, also dann wird halt Verfolgungsjagd mit 2 km/h, dann wieder Bier trinken, dann wieder irgendwie irgendwo entkommen, dann wieder Bier trinken.
Ja.
Also es ist ja schon, es wiederholt sich dann doch einiges. Also so wahnsinnig zielstrebig sind die ja auch nicht unterwegs bei der Lösung des Problems mit seinem Raumschiff und allem. Das passiert ja auch eher alles beiläufig.
Ja, das stimmt, ja. Ach ja, da war ja auch noch was, da müssen wir uns auch noch drauf kümmern.
Ja, eben.
Ich hole mir den Mechaniker. Ja, das stimmt.
Aber es irgendwie ist halt, die Sorte Klamauk. Ja, also ich hab's echt schlimmer erwartet.
Okay, krass, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist halt ein Relikt
wenn
seiner Zeit.
Wenn du
das
Cover siehst, Alter.
Ja, ja, es ist grausam. Aber es ist halt, also viel von dem Witz ist halt für mich nicht lustig. Also es gibt halt so eine wilde Jagd in der Scheune, wo halt wo halt der Läusel so unter den Kühen durchkriecht und dabei wird er halt angekackt von einer Kuh. Ja. Und dann hat er halt Scheiße im Gesicht und muss sich dann und wischt sich dann wieder diese Scheiße aus dem Gesicht so. Und das ist halt so, ich denke, ja gut, das ist halt jetzt, finde ich jetzt nicht so lustig. Aber so ein paar Sachen, wenn er so die Maschine ist hier ruft und so, und er ist schon ein bisschen zitierwürdig, der Film, das muss man ihm lassen. Also der hat wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle.
Ich glaube auch, ja.
Wenn man aufgewachsen ist mit dem Film, dann kann man das auch im Sprachgebrauch, kann man ein paar von den Sachen mit einbauen, die gerade der Außerirdische so von sich gibt. Und ja, und so ein bisschen Herz hat er schon, finde ich. Also so.
Ja, also ich finde auch, das merkt man, dass hier alle Beteiligten mit sehr viel Engagement dabei waren.
Ja, definitiv.
Aber so von den Leuten, die dabei sind, also ich kannte niemanden. Der Typ, der den Xaver spielt, Rupert J. Seidel.
Habe ich so richtig viel gerissen, ne?
7 Credits, immerhin bei Texas dabei gewesen, also Doc Snyder. Mhm. Und der Herr.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Helge Schneider den Film irgendwann mal gesehen hat und gesagt hat: Den Typen, den brauche ich in den Film, ja. Und dem dann so ein Cameo gegeben hat oder so.
Ja, zumal, spielt er da nicht auch irgendeinen Stotterer oder so? Also.
Ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle er da übernommen hat, kann ich dir nicht sagen.
Und der Herr, der den Alois spielt, der hat auch 10 Credits.
Grieche, nicht oder?
Die Welt. Der gebürtiger Grieche, aber hat primär in Frankreich gearbeitet.
Aber es passt natürlich, dass der nicht so richtig Deutsch kann. Und dass der das, was er hört, so.
Es klang ja auch meistens synchronisiert irgendwie. Also, ach so. Oder ich weiß nicht.
Es klang zumindest so, als wenn er das so, als wenn er das so gehört hat und dann so nachgesprochen hat das, und nicht wirklich versteht, was er da sagt. Und,
ja, aber irgendwie klang die Stimme auch ein bisschen verzerrt. Also ich kann mir vorstellen, dass dass da viel eingespielt wurde.
Möglich, dass da noch bearbeitet worden ist. Ich weiß nicht. Achso, erwähnenswert wäre natürlich noch, dass der Score bzw. die Filmmusik stammt von Heinling und bayerische Landsleute da draußen, die wissen definitiv, dass das auch eine Größe ist aus der Region. Der hat hier die Filmmusik zugeschrieben.
Okay.
Das sei vielleicht auch noch wichtig.
Fandst du den Soundtrack jetzt irgendwie auffällig gut oder?
Ja. Digga. Ist ein der Brett. Bayerische John Williams. Ist ein Brett. Ich werde auf jeden Fall, ich habe bei eBay gleich Ausschau gehalten nach der Soundtrack, auf Vinyl am besten hier, der Soundtrack von Xaver und sein außerirdischer Freund, habe ich nicht gefunden. Nee, aber hat gepasst. War lustig, beschwingt.
Ja, schon hat sich auch einiges wiederholt, ne?
Ja, ist aber typisch für die Filme der 80er logisch. Und 70er, dass man da so, Alter, guck dir die Bud Spencer-Filme an, ja.
Ja.
Einfach so inflationär,
ein Hauptthema
700 Mal hoch und runter gespielt wird im Laufe des Films.
Naja.
Das hast du hier auch. Ja, Mensch, da bin ich aber überrascht. Ja, 90 Minuten, relativ kurzweilig, aber halt durchwachsen von der Qualität, so würde ich es mal formulieren.
Ja, wissen wir denn was genaueres zur Herangehensweise von Yoshimitsu?
Ja. Yoshimitsu hat natürlich ein großes Herz für diesen Film und er wollte, glaube ich, rausfinden, ob der auch außerhalb von Bayern funktioniert.
Ach, wirklich?
Und okay. Hat ihm 4 Sterne bei Letterboxd gegeben, weil das natürlich so ein Film aus seiner Jugend oder aus seiner Region ist und so ein bisschen die Bräuche aus Bayern halt direkt hochnimmt. Deswegen sage ich ja, wenn da der lokale Teil noch dazukommt, dann punktet der wahrscheinlich 1 bis 2 Punkte mehr, aber für uns als Ur-Berliner schwierig.
Mhm.
Also okay. der mag den sehr. Und
ja, aber er musste ja davon ausgehen, dass das bei uns nicht genauso ankommt, oder?
Ich weiß nicht, ob man automatisch davon ausgehen muss. Also wahrscheinlich gehen die da neutral ran und schiebe meinen Auftragsfilm rüber und gucken, was passiert.
Okay.
Eine Wundertüte hier.
Ja.
So ist das.
Mhm.
Ja, wollen wir zu den restlichen Punkten kommen?
Ja.
IMDb 6,4, allzu viel gibt's ansonsten zu diesem Film nicht. Er hat 205 Views auf Letterboxd, das reicht nicht, um eine Durchschnittsbewertung hinzukriegen.
2 davon von uns.
2 davon, ja, meiner noch nicht mal online. Insofern,
ach so, stimmt.
Deiner ist da schon mit drin. Ja, also ist nicht die Welt. Und Alter, mal wieder mit einem sehr guten Tipp eingestiegen deinerseits. Also die 4 ist richtig.
Ach was.
Ja.
Sehr geil.
Nicht schlecht, Alter.
Okay. Ich bin mal 3,5.
3,5.
Wir fanden den also scheinbar ähnlich.
Ja, das geht ja.
Das ist ja cool, ey. 2 miese für dich.
Ja gut, muss zugegebenermaßen sagen, das war so ein bisschen so ein diplomatischer Tipp, weil ich nicht wusste, okay, entweder ist das so ein Nuller-Ding oder halt einer, dem du sagst, ja komm, so irgendwie ging der schon um die 3. Deswegen dachte ich, nehme mal den Mittelweg dann mit meiner 1,5, die ich getippt habe.
Okay, verstehe.
Aber dann war es ja doch in meiner Region. Ja, 4 und 3,5 jetzt nicht Weltklasse, aber... Tat jetzt auch nicht weh, den zu gucken. Und ey, wie passend ist das, dass ich den in unserem Ferienhaus in Bayern gesehen habe? Ja,
ja. Ja,
ja, dass ich diesen Film ausgerechnet stimmt, in Bayern gesehen habe. Also das war hier in ländlicher Umgebung bei dem bei der rauschenden Kläranlage neben mir. Es hat super gepasst.
Konntest du jemanden nötigen, den mitzugucken?
Nee, den hat niemand mitgeguckt. Aber es war, glaube ich, lustig, dass meine Kollegen haben zwar nicht so gesagt, aber dass sie da so einen bayerischen Film auf jeden Fall aus meinem Zimmer poltern hören, weißt du, mit bayerischen Dialogen und so. Die haben sich bestimmt gewundert, was guckt der da?
Ja, gut, die werden sich schon gedacht haben.
Wahrscheinlich.
Wieder Podcast-Stuff.
Genau. Als ich bei Isa war in Wien, habe ich ja auch die Falco-Doku gesehen. Das hat auch gut gepasst. Und jetzt sagt Sava und sein außerirdischer Freund. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen bayerischen Film bei uns hatten. Glaub nicht.
Ich glaube auch nicht. Also
Österreich auf jeden Fall, findest du das?
Also meinst du jetzt so auf bayerisch auch? Oder weil wir ja, hatten so auf jeden Fall Filme mit halt bayerischer Beteiligung und Produktion und so.
Ich meine schon direkt.
Auf bayerisch.
Direkt auf bayerisch in Bayern spielend.
Nee, ich glaube nicht.
Ja. Aber es sind ja schon, also so Bayern selbst hat ja, was die Filmindustrie angeht, hier so mit, wie hieß er denn? Monaco Franze und so hin und her. Und haben sie ja schon gute Schauspieler vorgebracht, die so eine Menge auf jeden Fall für die deutsche Filmlandschaft auch getan haben. So Walter Sedlmayr und so damals so. Die,
ja, ja, also die zumal Urlinge, das also. Ja sowieso neben diesem Mikrokosmos, wo es halt echt einige Formate und Filme gibt, die es gar nicht groß über Bayern hinaus schaffen, haben die natürlich einen großen Einfluss. Das ist ja auch eine eigene Filmförderung und so. Und der Bayerische Filmpreis, es gehört schon auch zu den renommierteren in Deutschland.
Richtig, ja. Klar. Also da gab es schon einige Größen. Fritz Weiper war, glaube ich, auch Bayer dieses Jahr verstorben. Der Vater von Pumuckl nicht zu vergessen. Auch ein Urbayer.
Mhm. Ja, klar.
Haben schon Impact in der Filmlandschaft hinterlassen. Okay. So viel dazu. Dann leiten wir über zu deinem Projekt.
Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir gelandet sind mit ob ich meinen Losfilm jetzt bringe oder in der nächsten Episode. Ich glaube, ich mache es in der nächsten.
Das habe ich dir überlassen.
Ja. Dann bringe ich jetzt das geplante Line-Up. Ich habe mir nämlich wieder welche von den 10 Losfilmen angeguckt.
Das ist doch gut, dann darf sich Jascha jetzt auf die nächste Episode freuen. Dann hat er einen Teaser.
Ja.
Ist doch von ihm das Los gewesen, oder? Glaube.
Ja, genau. Und dieses Los hier kam von Jens. Mhm. Hat er auch erst dieses Jahr reingeschmissen, im Juni. Und das
so schnell kann es gehen.
Passt aber echt gut, weil den wollte ich eh sehen. Also der war tatsächlich auf meiner Watchlist und früher oder später hätte ich den eh geguckt. Ist dann doch eher ein Klassiker, weil aus dem Jahr 67 und er heißt Point Blank. Mhm. Auf Deutsch Point Blank, keiner darf überleben. Hast du den eigentlich gesehen?
Nee, wollte ich aber noch. Bis du ihn rezensierst. Ich dachte, ich krieg's noch hin, aber jetzt warst du schnell.
Ja, okay.
Ich hab's ja auch nicht angekündigt, insofern alles gut. Also.
Ja, stimmt, weil du wolltest nämlich eigentlich markieren, was, wo du Bescheid bekommen
möchtest. Das ist der einzige, den ich halt zu Hause stehen habe, wo ich gesagt habe, den nimmst du mal als Badewannenfilm jetzt bei der kommenden Session. Aber jetzt was.
Mach man nicht als Badewannenfilm, Alter.
Kein Badewannenfilm?
Nee, ich finde, der macht cineastisch zu viel Spezielles, als dass man den mal eben in der Badewanne snackt.
Okay.
Das ist schon ein großer Film.
Er war aber auch ein Riesenfernseher also, in der Badewanne, das habe ich dir auch schon mal
ja, gesagt. Ja, okay.
Ist jetzt
gut.
Nicht so, dass da jetzt so ein Laptop-Setup steht. Also. Aber. Ja,
okay. Also gut, klar, es ist jetzt aufgrund der Zeit natürlich nichts. Effektlastiges oder so, aber ich meine, du würdest jetzt gewisse Hitchcock-Filme oder so, würdest jetzt auch nicht in der Badewanne gucken, oder? Oh. Ja?
Gerade so alte Filme, das Einzige, was bei meinen Badewannenfilmen halt so, was halt hinten wegfällt, ist der Sound.
Ja, das ist hier weil aber halt eben nur, auch nicht unwichtig.
Weil ich halt nur den Sound aus dem Fernseher habe, das ist ja. Das Einzige. Ich habe keine Boxen da zu stehen, aber der Fernseher selber ist größer als, sag ich mal, 80% aller Wohnzimmerfernseher da draußen.
Okay.
Und deswegen gucke ich mir so ja. Die alten Klassiker und so, also auch so, bei Anruf Morte war auch ein Badewannenfilm, habe ich auch einen Badewannenfilm.
Ach echt, okay.
Ja, das geht schon.
Ja gut, ich finde hier ist schon jetzt auch den Sound speziell in seiner Wirkung, okay. Weiß ich nicht.
Ja also, gut, das ist natürlich ein guter Tipp, wenn du sagst, Sound spielt da auch eine Rolle, dann ist das ein Argument für das Wohnzimmer.
Naja, weil dieser Film ist ja von John Boorman und ich weiß nicht, wie du es mit Deliverance gemacht hast, war das für dich auch ein Badewannenfilm?
Nee. Den habe ich nicht in der Badewanne.
Den nicht, okay. Ja, weil finde ich, kann man da schon.
Ja, das ist so, wenn du so,
sehen.
Ja, wenn du so die ganz großen hast und du weißt, das sind nicht so Dialogfilme, so 12 Geschworen zum Beispiel, finde ich auch, ist auch okay in der Badewanne, auch wenn das ein Meisterwerk ist, weißt du, auch wenn das ein 10-Punkte-Film ist.
Mhm. Ja, okay, verstehe die Richtung.
Aber jetzt so der unsichtbare Dritte oder Psycho oder so eine Sachen, so, das ist dann natürlich schon Beamer-Material.
Mhm. Ja, der würde bestimmt auch bei dir in der Badewanne funktionieren, weil eben, ich finde es ein spezieller Film.
Ja, aber kann sein, dass ich den demnächst dann tatsächlich mal nachhole. Insofern bin ich gespannt, was du da drüber erzählst.
Ja, John Boorman, wir hatten hier eben Deliverance und Excalibur, glaube ich, auch, ne?
Ja, den hatten wir auch von ihm.
Ja, aber ich meine, der hat es in seiner Karriere auf 5 Oscar-Nominierungen gebracht. Hope and Glory ist ja auch so ein Ding, was mich jetzt zugegebenermaßen nicht tierisch interessiert, aber der war ja auch bei den Oscars und sonst wie, der hat eine Menge Preise bekommen. Und Point Blank ist eben auch von ihm. Und das Spannende daran ist aber, dass das sein erster sowohl Farbfilm als auch sein erster Hollywood-Film war.
Ah ja.
Weil der Herr ist ja Brite und hat dann eben 67 Point Blank gemacht. Und das auch primär, weil Lee Marvin, der hier die Hauptrolle spielt, der kam mit der Idee an, dieses Buch zu verfilmen. Weil ich hatte es nicht auf dem Schirm. Das ist eine Verfilmung eines Romans. Und zwar von, ich glaube, dem ersten Roman aus einer ziemlich langen Reihe. Es gibt nämlich von Richard Stark eine Reihe über eine Person namens Parker. Mhm. Die wurde hier in dem Film umbenannt, weil der Schöpfer von der Figur, übrigens Richard Stark ein Pseudonym, der Herr heißt eigentlich Donald E. Westlake, der hat angeordnet, dass Parker nur verwendet werden darf, wenn die daraus auch eine Reihe machen.
Okay.
So. Das war aber nicht der Plan und deswegen musste Parker in Walker umbenannt werden. Was ich auch nicht auf dem Schirm hatte.
Warum hat er das so als Vorgabe, um zu kassieren oder was war der Plan? Habe ich auch selten gehört, dass ein.
Na, weil das hat, diese Parker-Reihe umfasst wirklich viele Bücher.
Ja.
Und ich kann mir halt.
Dass das so eine Eintagsfliege wird, oder?
Genau. Ich kann mir halt vorstellen, dass der wollte, wenn die wirklich diese Figur nehmen und auch als diese Figur identifizieren, dass dann das auch so Bond-mäßig irgendwie so eine Reihe werden soll.
Ja, ich auch gedacht. Okay.
Und das haben sie hier nicht angedacht, deswegen wurde er eben umbenannt in Walker. Interessant daran finde ich, weil das hatte ich null auf dem Schirm, Mel Gibsons Payback ist dieser Film.
Ah, stimmt. Ja.
Und wusste ich überhaupt nicht. Und da wurde er auch umbenannt. Da heißt er nämlich nicht Parker, sondern Porter. Mhm. Und hier heißt er Walker. Und das ist schon lustig, weil das ist wohl auch in den Büchern immer wieder Thema, so dass die Leute, wenn es um seinen Namen geht, so die Palette an ähnlich klingenden Namen aufzählen. Mhm. Insofern passt das ganz gut. Ja, Payback.
Stimmt, Payback war das Remake von Point Blank.
Ja, ich habe den ja neulich fälschlicherweise erwähnt. Also es, ich glaube, als ich über I Saw the Devil gesprochen habe, da meinte ich natürlich Ransom, nicht Payback.
Ach, und Michael Douglas, das Ding.
War das Michael Douglas?
Heißt der Ransom? Kopfgeld, der ist ja auf Deutsch.
Ja.
Kennst du den? Ja, das war Michael Douglas.
Ne. War das nicht auch Mel Gibson?
War das
Mel Irgendwie habe ich da Mel Gibson auf dem im Kopf. Ist auch egal. Mhm. Payback jedenfalls ist eben auch die Verfilmung des gleichen Buches, wie jetzt Point Blank.
Okay.
Ja, und Lee Marvin war halt seinerzeit schon echt eine große Nummer. Also der hat Leute und vor allem Finanziers gezogen. Und in dem Moment, wo der halt ankam, um das Ding zu verfilmen, kam das auch zustande. Und er hat halt auch mitproduziert und schon auch sehr viel Einfluss genommen. Sowohl stilistisch als auch inszenatorisch und so. Das war eine sehr enge Zusammenarbeit hier von John Boorman und Lee Marvin. Und der hatte damals ja schon, also ich meine, der ist eh krass, ne? 107 Credits, jetzt nicht übermäßig viel für Leute aus der Zeit, aber halt schon echt große Filme dabei. So, du hattest ja, glaube ich, Dirty Dozen hier, ne?
Ja.
Kane war ihr Schicksal und Cat Ballou und so. Also der hat wirklich bekannte Filme gemacht.
Auf jeden Fall.
Und war halt auch echt eine Kante. Also so als Typ hat schon auch, glaube ich, immer so den harten Knochen gespielt, oder?
Ja, ja,
also hat er jemals irgendwie, das ist schon auch so, also wobei.
The Rom-Com kenne ich von ihm, glaube ich, noch
nicht. Nee, eben. Und ich meine, so ein bisschen Eastwood-mäßig schon auch immer so der grumpy, harte Knochen.
Der Archetyp passt.
Aber ey, ganz ehrlich, also wenn es so um den nicht vorhandenen Charme geht, also da kann Eastwood aber einpacken, Alter, weil was Lee Marvin hier macht.
Hat Charisma, oder?
Ey, nee, Alter, der tritt und schlägt die Leute nur durch die Gegend, so der lacht nicht einmal, doch, es gibt ein Flashback, wo man ihn einmal lachen sieht, aber der ist halt einfach nur pissig und hasst alles und jeden und so, das ist einfach so der Archetyp, das schlecht gelaunten Typ. Und schon irgendwie finde ich halt lustig, dass der als Leading Man so gut funktioniert hat, weißt du, weil echt kein attraktiver Typ, aber halt irgendwie ein Typ. Und dann spielt er immer diese Wichser eigentlich. Hm. Und trotzdem zieht er so viele Leute, weil der irgendwie mit den Filmen, die er gemacht hat, halt, das hat funktioniert.
Also, so ein bisschen die Bronson-Schiene, finde ich.
Ja.
Ähnlicher Schlag, ist ja auch nicht gerade so der sympathische Kerl von nebenan, lacht ja auch nie und.
Nee, das hast du hier, aber das ging so weit mit seinem Einfluss, dass der halt hier halt auch versucht hat, Einfluss aufs Casting zu nehmen, weil John Verne spielt hier Mel Reese. Das ist eine der Hauptfiguren. Mhm. Und auch jemand, Dirty Harry, Animal House, Topaz und so, der 212 Credits, richtig viel gemacht, die Fresse kennst du auf jeden Fall. Und er fand jetzt aber, also Lee Marvin fand John Vernon zu weich für die Rolle.
Fand er das?
Ja. Und wollte deswegen jemand anderen haben und hat dann auch, also das hat dann solche Ausmaße genommen, dass der halt in einem Take, wo die hier so eine Auseinandersetzung haben, hat er halt richtig zugeschlagen. Weil, also, und du siehst auch in dem Film, was Lee Marvin selbst wirklich einsteckt. Also wie es den auf die Fresse haut und was der kassiert und so. Also das ist schon dieser harte Knochen, den der hier spielt. Der muss schon auch als Schauspieler echt eine Menge mitgemacht haben. So siehst du einfach, wie der körperlich hier mit drin ist. Das ist schon abgefahren. Und dann gibt es hier eben auch noch eine Frau, die eine große Rolle spielt oder diverse. Eine davon, Angie Dickinson. Und mit der hatte Lee Marvin schon bei The Killers gearbeitet, 64. Seitdem haben die sich gehasst. Er wollte dann Peggy Lee für diese Rolle haben und geworden ist aber trotzdem Angie Dickinson. Also, aber das meine ich halt nur, der hat halt mit seiner Art schon auch dann versucht, so einen Einfluss zu nehmen. Aber das Schöne ist, er hatte halt für die Geschichte irgendwie was Spezielles vor und in Kombination mit John Boorman, der wahrscheinlich das eigentlich Geniale dann gemacht hat, wie ich finde, ist es dann in meinen Augen schon zum speziellen Film geworden, weil du hast zwar eine lineare Handlung, aber der Film fängt von Anfang an, dir durch einen fragmentierten Schnitt dir so ein bisschen die Orientierung zu nehmen. Weil die Situation, mit der es anfängt, ist nur bedingt direkt vom Anfang und dann springt er aber auch in eine Situation, von der du erstmal gar nicht weißt, ist die jetzt lange davor oder danach oder so. Also durch solche Sprünge im Schnitt bist du am Anfang in den ersten Minuten auf jeden Fall einigermaßen orientierungslos.
Ja, schon ungewöhnlich für die Zeit, dieses Verschachtelte. So. Das fällt mir bei manchen Filmen auf, dass ich denke so, das war schon nicht üblich so.
Ey, deswegen, der war seiner Zeit hier wieder Mörder voraus, weil das ist eigentlich, hat das Ganze so einen Noir-Anstrich. Es gibt wahrscheinlich diese Geschichte schon auch mit, dass du diese Noir-Elemente hast, aber die ist mit so neuen, vor allem für die Zeit halt, neuen Dingen kombiniert, ne? Eben mit einem besonderen Schnitt. Du hast, also der Einsatz von Sound und Schnitt ist sowieso recht smart gemacht, weil du oft auch dann noch den Dialog von der Szene hörst und dann bist du bildlich im Schnitt aber schon woanders. Und solche Sachen. Und das ist wirklich, kriegt eben dadurch so ein bisschen was Traummäßiges und unterstützt halt vor allem den Fokus der Hauptfigur. Die Hauptfigur ist, wie ich gesagt habe, Walker, gespielt von Lee Marvin. Und der ist involviert mit Mel Reese. Und Mel Reese ist so ein Verbrecher, hat jetzt das Problem, dass er eine Verbrecherorganisation und da dem Bossen halt eine ordentliche Summe Geld schuldet. Jetzt bittet der seinen Freund Walker, ihm bei einem Raub zu helfen in Alcatraz. Er sagt, da kommen Typen vorbei, denen nehmen wir das Geld ab und dann haben wir da eine Beute. Das Problem ist, er erzählt ihm halt nicht alles. So dieser bei dem Raub kommen Leute um. Davon wusste Walker erstmal nichts. Und dann geht es so weit, dass das nicht die Summe ist, die er sich erhofft hat. Jetzt reicht das also nur gerade so, wenn er alles an sich reißt, um seine Schulden zu bezahlen. Also bringt der Walker um. Mhm. Die sind eben, wie gesagt, in Alcatraz. Hast du dann am Anfang diese Szene, kommt ein kleiner Helikopter angeflogen, zwei Typen kommen raus und dann kommen aus dem Off hier unsere drei Protagonisten, weil die Frau von Walker ist nämlich auch dabei. Das ist Lynn, gespielt von Sharon Acker. Die ist übrigens auch letztes Jahr erst mit 87 gestorben. Die kennt man aber primär aus Fernsehgeschichten. Jedenfalls ist sie hier noch die Frau von Walker und jetzt begehen die diesen Raub, nehmen den Typen das Geld ab, zählen anschließend die Kohle in der Gefängniszelle. Dabei stellt Mel Reese fest, das reicht nicht und er schießt Walker. Zieht mit Lynn dann ab und dieses Ding sehen wir immer am Anfang. Also die quasi wie er ihn erschießt, ist das Erste, was du siehst.
Ja.
Und dann springen wir erst zurück zu der Handlung und sehen, wie es da hingekommen ist.
Habe ich tatsächlich sehr präsent aus Payback. Da war es James Coburn, glaube ich.
Ach, okay, da ist es auch so?
Mhm.
Ah, okay.
Also.
Naja, und dann erfahren wir natürlich, dass er ihn nicht getötet hat mit dem Schuss.
Genau.
Was du halt nicht blickst durch den Schnitt erstmal. Ne? Mhm, deswegen stimmt. Ist es schon ganz, ganz cool gemacht. Und ja, jetzt lebt Walker noch und jetzt ist es persönlich, weil er sagt, der ist mit meinem Anteil abgezogen. Es geht hier sehr konkret um $93.000. Mhm. Und Walker sagt, ich will die zurück. Und begibt sich jetzt auf den Weg, das zurückzuholen. Und alles, was im Weg ist, wird halt platt gemacht oder benutzt, um dieses Geld zu bekommen.
Ja.
Und da ist der erste Gang dann zu seiner Ex-Frau, Lynn, die mittlerweile mit Mel Reese angebandelt hat. Die Bitch. Ja, und da, die wird dann ausgefragt, auch in einer sehr interessanten Dialogsache, weil da sieht man auch wieder den Einfluss von Lee Marvin, weil es gab einen geschriebenen Dialog, wo er sie verhört.
Mhm.
Und Lee Marvin hat sich aber entschieden, seine Fragen wegzulassen und einfach stumm zu sein. Und okay. Das Krasse ist, sie spielt das dann so geil mit, weil du halt, es funktioniert voll. Weil er einfach nur da sitzt in seiner Art und böse guckt und sie dadurch halt sofort anfängt zu plaudern, ja, und merkt halt diese Anspannung und alles. Und
abgefahren.
Ist geil gemacht. Ja. Und also, wie du schon gesagt hast, super untypisch für die Zeit, aber eben von Anfang an beabsichtigt, hier so eine fragmentierte Struktur reinzubringen. Und das war halt für, gerade für Studiofilme aus der Zeit, super untypisch.
Mhm.
Und dann konnten sie halt mit dem Status von Lee Marvin ankommen. Der hat dann ein Meeting einberufen bei MGM, um den Bossen zu erklären, was hier Phase ist. Und hat gesagt, ich mache das Ding nur, wenn ich Final Cut bekomme und hier alle Entscheidungen treffen darf. Ne? Also auch was eben Drehbuch und Besetzung und so weiter angeht. Und dann haben die ja gesagt, dann hat er gesagt, alles klar, ich delegiere das ganze Ding jetzt an John Boorman. Heißt, er hat jetzt auch all diese Rechte.
Mhm.
Also durfte MGM da gar nichts mehr sagen, weil in dem Moment, wo die dann die ersten Muster gesehen haben und halt eben diesen fragmentierten Schnitt im Anfang, so wollten die natürlich sofort was anders haben und haben dann schon über Nachdrehs spekuliert und so, aber das Schöne ist, nö, ging halt nicht, weil John Boorman und Lee Marvin durften das so entscheiden und hatten den Final Cut und das ist auch gut so, Alter, weil ja, war seiner Zeit voraus, fair enough, aber aus heutiger Sicht sehr cool, dass das so geblieben ist.
Nice.
Ja, ja, und wie gesagt, er marschiert hier durch, Alter. Das ist schon geil, wie es der Film eben auch vielleicht durch diese Schnittarie schafft, dass du seinen Fokus so krass nachvollziehen kannst. Mhm. Der trifft für sich halt die Entscheidung so, okay, die haben mich abgefickt, nicht mit mir.
Ich ficke zurück.
Und dann, Alter, wie gesagt, also wie er bei Lynn einmarschiert.
Mhm.
Die macht die Tür auf, er tritt sie mit der Tür in die Wohnung gegen die Wand, dann liegt sie da erstmal, er rennt ins Schlafzimmer, schießt aufs Bett, bevor er überhaupt geguckt hat, ob da jemand drin liegt.
Mhm.
Und dann kommt es erst zum Dialog. Also ist echt so dieser Shoot first, ask questions later Typ. Und das macht er schon ganz geil. Das ist echt abgefahren.
Das ist halt die richtige Besetzung für die
Film. Total. Mhm. Was man jetzt halt echt kaufen muss, was mir nicht so ganz leicht gefallen ist, ist das, mit was für Frauen der hier hantiert. Also, okay. Weil du hast ja halt wirklich, also der hat den Charme einer Nagelfeile und sieht auch noch aus wie so ein alter Lederkoffer.
Und, ey, das ist natürlich die Zeit, wo man auf harte Hunde gestanden hat.
Ja, aber das, Alter, was für Ladies der hier klar macht, Alter. Das ist schon so, dass ich mich war so, what the fuck, ey, wollt ihr mich echt verarschen? Weil also gerade auch Angie Dickinson, Mann, das ist schon echt eine sehr schöne Lady. Und das erzählt sich mir nicht so richtig gut, dass die, also die müssen halt alle die Murder-Daddy-Issues haben. So vom anderen Stern. Aber egal, also ne, drauf geschissen, das tut der Handlung jetzt wirklich keinen Abbruch. Und neben den eben schon genannten haben wir noch Carol O'Connor, den man kennen könnte, und Sid Haig.
Sid Haig mal wieder.
Ja, aber ich Kompasserie hier, das, ja. Da muss man schon wissen, dass er das ist, sonst sieht man das nicht.
Mhm.
Naja, und ein Riesenfan des Films. Und auch, es gibt, glaube ich, sogar eine Kommentarversion, wo er seinen Senf dazu gibt im Gespräch mit John Boorman, Steven Soderbergh. Der hat nämlich selber auch zugegeben, dass das der Film ist, von dem er mit Abstand am meisten geklaut hat.
Ah, okay.
Ja, weil zum Beispiel ein ganz klassisches Ding, was wir wirklich heute oder in der Zwischenzeit häufig gesehen haben, du hast eine Rangelei zwischen Lee Marvin und einer der weiblichen Schauspielerinnen, beziehungsweise er smackt sie halt durch die Gegend und dann landen die auf dem Boden und robben da rum. Schnitt, die beiden robben im Bett rum. So. Also halt dieses vom Fight zum Sex, das ist zum Beispiel was, wo Soderbergh halt auch sagt, ey klar, habe ich 1:1 so übernommen.
Ja, ja, klar.
Und wurde halt seitdem auch wirklich oft gemacht. Und ja, mit solchen, also solche Schnittideen, das war halt, ey, 67, hast die Leute damit halt stellenweise wirklich überfordert.
Von wem war denn Out of Sight, wo sie auch immer so zwischen der Sexszene und dem Kennenlernen immer so hin und her geschwenkt haben?
Clooney und Jennifer Lopez?
Oder? Ja, ja, von wer hat den inszeniert?
War das nicht auch Soderbergh?
Mir war so, als wäre das auch Soderbergh eventuell gewesen.
Ja. Weil aber da, eben, stimmt, da hast du da das auch.
Die Szene auch eingesetzt, ja. Blick in die Zukunft und dann wieder zurück in die Gegenwart und dann wieder die Sexszene, die erst noch stattfindet. Ja. Mhm.
Cat, oder? Doch, das war. Guck mal nach. Ich glaube.
Bevor wir hier Scheiße erzählen, ich bin mir nicht sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher, aber irgendwie klingelt da was mit Soderbergh und Out of Sight. Ja, und deswegen, ich bin sehr froh, den gesehen zu haben.
Also Out of Sight ist von Soderbergh.
Ja, siehst du.
Siehst du? Das ist die erste Szene, die mir eingefallen ist, tatsächlich gerade.
Naja, eben, und es ist so offensichtlich, wenn man es weiß, ne? Mhm. Und das ist jetzt hier halt die Vorlage. Und ja, du musst den gucken, Alter, das ist ein geiler Film.
Werde ich machen. Hab den ja. Ich hab mir den irgendwann gekauft.
92 Minuten ist damit halt auch wahnsinnig straight. Mhm. Also eben, du guckst halt ihm dabei zu, wie er da durchmarschiert. Und das Schöne ist, du bist echt gefordert, weil eben, ja, durch den Schnitt. Mhm.
Klingt geil.
Ja, ist es. Ist natürlich auf sämtlichen Listen. Schneiderliste und Co. Und hat 2,5 Millionen gekostet. Was auch für die Zeit gar nicht mal so viel ist. Aber es ist halt auch ein überschaubarer Cast und so. Mhm. Und die haben auch wirklich in Alcatraz gedreht. Das ist übrigens ganz cool, weil das ist der erste Film, der nach der Schließung von Alcatraz in Alcatraz gedreht wurde.
Ah, okay.
Na, 63 haben die den Laden dicht gemacht. Und der Film kam 67 raus.
Wir haben nicht alle die Rechte bekommen, da zu drehen. Ich glaube, The Rock durfte da nochmal auch drehen bei der richtigen Location.
Ja. Mhm. So, und ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ja.
Weißt du, was ich mir angeguckt habe? Noch die Nacht des Jägers. Ich habe ja die Criterion Collection natürlich zu Hause im Regal gehabt. Und da ist ein Special dabei, wo du 2 Stunden 40, also ich dachte erstmal, dass es ein Doku wäre, aber das ist tatsächlich 2 Stunden 40 fast schon so ein B-Roll, wo du die kompletten Szenen des Films hast, die halt irgendwie die von, wie heißt er denn, Alter? Von Die Nacht des Jägers, der Schauspieler, der das inszeniert hat, man in seinem einzigen Regie-Credit, bin ich bescheuert?
Ja.
Charles Laughton.
Danke, Laughton.
Genau, wo Charles Laughton dann irgendwie, du hörst deine Regieanweisung aus dem Hintergrund, wo er sagt so, nein, guck nicht in die Kamera, so zu dem kleinen Mädchen und so, nein, guck nicht in die Kamera und so, und dann immer diese Strenge und so, wie er da mal reinwirft, ist super interessant, wie er diesen Film inszeniert hat oder was er für Vorstellungen hatte, wie die das betonen sollen und so. Und eigentlich guckst du nur 2 Stunden 40 seine Regieanweisungen zu und wie dieser Film gedreht worden ist. Zwischendurch ist mal ab und zu so ein Schauspieler eingeblendet, wo es heißt so, ja, der hat das und das vorher gemacht. Also so diese klassische Doku hat er nur so fragmentiert zwischendrin.
Okay,
sehr geil, Alter. Der größte Teil ist tatsächlich so Regieanweisung von Charles Laughton während des Drehs, wie die bestimmte Szenen, dass sie sich nochmal anders hingestellt haben und super interessant, voll gut.
Ja, geil.
Fand ich echt geil.
Das klingt sehr interessant.
Kann ich auch nochmal empfehlen. Ja. So, dann Punkte, oder?
Punkte, ja. 7,3 auf IMDb, Metascore ist bei 86, Letterboxd 3,9.
Das klingt nach irgendwas zwischen 8,5 und 9. Und ich nehme die 9.
9 ist richtig.
9 ist richtig?
Ja.
Sehr schön.
Ja, das ging ich von aus, dass es rüberkommt, dass ich den echt gut fand.
Ja, dann werde ich mich von überzeugen, ob wir hier klingeln vielleicht demnächst.
Ja, mach das.
Ja. Wir haben ja einen Dialog, Freundchen. Wir haben einen Podcast. Du kannst doch ruhig was sagen, wenn ich irgendwas sage. Da schweigt er mich an.
Nothing you're saying is helpful. That's a pretty good idea.
Okay, pretty good idea, mein nächster Film. Weil ich rezensiere jetzt auch was.
Und das ist die pretty good idea.
Ja, Mann.
Okay.
Ich habe einen Film aus England, aus dem Jahr 1979. Der hört auf den attraktiven Namen Scum. Kurz und bündig, in deutschen Landen ist er auch bekannt unter dem Titel Abschaum. Von Regisseur Alan Clark. Er und auch der Drehbuchautor Roy Minton, übrigens letzten Monat erst gestorben mit 90 Jahren, die haben beide sehr, sehr viel fürs britische Fernsehen geschrieben und inszeniert. Also von Alan Clark, vom Regisseur, ist zum Beispiel auch die Serie Made in Britain 1983. Das war ein ziemlicher Straßenfeger damals gewesen. Aber ansonsten haben die jetzt auch nicht allzu viel gemacht. Und die haben diesen kleinen Film Scum damals inszeniert für einen schmalen Taler von 300.000 Budget.
Gab es da ein Remake von?
Ich weiß nicht, ob es da ein Remake von gab.
Irgendwas sagt mir das nämlich.
Ja, weil der Film doch recht berühmt ist tatsächlich und auf mehreren Listen auftaucht. Vielleicht hast du ihn da mal aufgeschnappt. Lustigerweise hat er tatsächlich Parallelen zu einem Film von einem anderen Kontinent, den ich in der nächsten Episode, die Einschlaf-Episode mit Dennis dann besprechen werde. Insofern habt ihr da nochmal direkt Parallele zur nächsten Episode. Und wir sind direkt am Anfang in der ersten Szene beim Einchecken eines jungen Mannes namens Carlin in eine Jugendstrafanstalt. Weil er sich nämlich in Notwehr mit einem Kopper geprügelt hat und wird in diese Jugendstrafanstalt gebracht. Hier der prominenteste Name im Cast, noch sehr klein und sehr jung, Ray Winstone. Ach, kennst du Ray Winstone?
Natürlich.
Natürlich kennt er ihn, ja. Ich kenne ihn sowieso, weil ich The Proposition sehr mag und Sexy Beast sowieso. Und
Sexy Beast.
Ja, bei Black Widow hat er jetzt neulich auch ins MCU reingeschnuppert. Insofern ist es ein Gesicht, was ich eigentlich mal gerne sehe.
Ja, wobei da war seine Figur, also bei Gentleman war er auch dabei, meine Serie, super ähnliche Figur. Irgendwie. Also ich finde, so gerade so in den letzten Jahren hat er eigentlich nur noch so den gleichen Typ gespielt.
Ja, so ein bisschen unterfordert auf jeden Fall.
Immer so halt der kriminelle Strippenzieher und irgendwie halt so.
Ja, gerade bei Black Widow fand ich ihn auch unterfordert, so, weil ich weiß halt, ich kenne ihn halt aus anderen Filmen, wo ich denke, Alter, was für eine coole Sau.
Ja.
Ja, hier noch halt sehr klein. Und der Direktor und der Aufseher zeigen ihm im Büro auch sofort, wo es lang geht, weil die hauen ihn erstmal in den Bauch und sagen so, Alter, du redest hier, wenn wir dir das erlauben, und dann wird er schon in seine Schranken gewiesen, dass er hier nicht so eine leichte Zeit haben wird. Er wird dann gemobbt, er wird drangsaliert. Es gibt einen Oberbully, der sich selbst als Daddy bezeichnet mit seiner Gang, und die schrecken auch vor Vergewaltigungen nicht zurück. Rassismus ist sowieso an der Tagesordnung in dieser Jugendstrafanstalt in England der 70er. Die schwarzen Inhaftierten werden als Jungle Bunnies bezeichnet tatsächlich.
Oh, okay.
Also laufend von den anderen. Und irgendwann im Laufe des ersten Drittels des Films muss sich halt Carlin entscheiden, ist er halt Opfer oder ist er auf der Macherseite? Und das ist schon krass, weil wir haben hier so ein klassisches Ding aus Filmen, die du später immer wieder gesehen hast. Ich meine, zuletzt hatten wir hier Blood in, Blood Out, weißt du, wo er auch einer in den Knast gekommen ist und erstmal das Opfer war und dann gesagt hat, er dreht den Spieß um, weil so geht's ja nicht weiter. Und das hat hier Carlin in einer Szene auch gemacht, und zwar in dieses klassische Ding, dass er eine Socke nimmt und dann in diesen Freizeitraum geht und dann da Billardkugeln in die Socke reinpackt.
Oh, fuck.
Und dann erstmal zeigt, dass er sich nichts mehr gefallen lässt und dass er jetzt der Daddy ist. Also schon ganz interessant, und dann wird das umgedreht. Viel mehr will ich hier eigentlich auch gar nicht erzählen. Also es geht praktisch um dieses harte Überleben in dieser Jugendstrafanstalt im England der 70er, wo du halt von den Vorgesetzten oder von den Leiter oder von den Direktoren der Anstalt halt nichts erwarten darfst, weil das selber halt Wichser und Arschlöcher sind, die so ihre Aggressionen und so an den Jugendlichen rauslassen. Also sehr nüchtern inszeniert. Also es fühlt sich super real an, weil du hast zum Beispiel keinen klassischen Score in dem Film.
Okay.
Und du hast jetzt nicht so filmische Mittel, irgendwelche Bildspielereien oder so. Interessanterweise drehte Regisseur Alan Clark erstmal 1977 eine TV-Version von dem Film. Scum. Und dieser Film, den die BBC dann in Auftrag gegeben hat, wurde nach der Sichtung dann verboten von der BBC. Den haben die dann wieder zurückgezogen, weil sie gesagt haben, es ist viel zu hart, das können wir nicht zeigen im Fernsehen.
Ach echt, okay.
Und da war natürlich super angepisst, dass er einen Film gedreht hat und da seinen Schweiß und seine Tränen reingesteckt hat und der dann nicht mal gesendet wird. Und dieser Film hatte tatsächlich erst 1991 zum ersten Mal Premiere im Fernsehen. Also es hat ewig gedauert, dass dieser Film überhaupt gezeigt worden ist. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass Alan Clark dann gesagt hat, er macht jetzt einen Kinofilm. Und inszeniert einen Kinofilm mit der gleichen Story, und dann kann ihn die BBC am Arsch lecken. Das war so der Ansatz.
Aber auch gleiche Besetzung, oder?
Nee, da hat nicht Ray Winstone mitgespielt. Das war eine andere Besetzung, glaube ich.
Okay.
Ja.
Wie denn? Das ganze, das gleiche Ding nochmal komplett neu aufgerollt.
Ja. Wow. Also wahrscheinlich ähnlich hart, weil wenn der BBC-Fernsehfilm schon verboten worden ist, kann ich verstehen, weil hier werden, wie gesagt, Vergewaltigungen an Jugendlichen gezeigt und so eine Sachen, also er ist schon...
Ja gut, aber das ist jetzt eine ähnliche Zeit, wenn du sagst, also Clockwork Orange hat ja für ähnliche Probleme gesorgt in der Zeit.
Ja.
Okay.
Geht in die Richtung.
Aha.
Also du hast hier, ist super interessant, weil du hast auch kaum Identifikationsfiguren, weil Cullen selber ist nicht sonderlich sympathisch, ist halt so ein sehr ruhiger, der dann plötzlich auch seine cholerischen Anfälle hat. Primär hast du halt Opfer, weißt du, die komplett drangsaliert werden, die halt zu schwach sind, sich zu wehren, weißt du, so eine eher jüngeren Kinder, das sind halt die dann wirklich gemobbt und vergewaltigt werden. Und vielleicht hast du noch einen in der Besetzung, das ist so ein Jugendlicher, der halt immer barfuß rumläuft und der halt Vegetarier ist und auch da seine Sonderwünsche hat und er lächelt halt immer freundlich. Mhm. Also immer wenn er mit den Direktoren, wenn die ihm halt irgendwie angehen wollen und wenn die aggressiv zu ihm sind, hat er halt immer dieses Grinsen auf den Lippen und so hin und her und reagiert eigentlich immer freundlich und ruhig und gelassen und so und ist auch wegen irgendeiner Lappalie ist auch in dem Knast gelandet und so und das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Rolle, weil das ist noch so, der sticht da vor, weil er halt weder aggressiv ist und anders ist so als die anderen Typen, so weißt du.
Okay.
Und, das ist schon ganz interessant. Ja, und
aber man verfolgt schon ihn. Also Cullen.
Es geht schon um Cullen. Ja, es geht schon um Cullen, der ist halt im Zentrum und wir verfolgen seinen Werdegang und wie er da erstmal vom Opfer zum den Spieß umdreht. Und dann.
Wie lange hat er bekommen? Wie lange soll er drin sein?
Das weiß ich gar nicht.
Okay.
Ich weiß gar nicht, was er für eine Strafe kriegt, da kann ich dir gar nicht sagen. Aber die verlängern das ja auch randommäßig, weil die dann sagen so, ja, pass auf, du hast jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt hier Scheiße gebaut oder du hast jetzt hier in der Kantine den Teller an die Wand geworfen, so dafür brummen wir dir 2 Jahre mehr auf. Also so, das,
okay.
So eine Sätze ist dann auch, weil das halt komplett dann random wird.
Mhm.
Das geht dann auch so weit, dass Cullen irgendwann mal auch so eine kleine Revolution dann lostritt. Ja.
Mhm.
Und dieser Film ist zum Beispiel auf der World is Hell Liste, also dieses Hopeless Cinema Ding, die ich ja sehr interessant finde. Der ist auch auf Edgar Wrights 1000 Favorite Movies, da ist er auch mit drauf.
Okay.
Also er empfiehlt ihn auch und Scum ist durchaus ein Film, den man sich gut angucken kann, weil ich mochte den. Ist immer noch ab 18 freigegeben, wie gesagt, einer von der härteren Sorte und wenn man mal so ein frühes Beispiel von diesen Jugendknastfilmen sieht, die man ja später noch gesehen hat, aber so primär die Filme, die davor entstanden sind, das sind ja tatsächlich so normale Knastfilme gewesen, ob jetzt die französischen oder jetzt so Sachen wie Flucht aus Alcatraz und Co. oder Papillon und so, da ging es ja mehr um Erwachsenenrollen und hier hast du halt wirklich so eigentlich wehrlose, noch unschuldige Jugendliche, die man ja noch formen kann, die irgendwie mal teilweise Scheiße gebaut haben und zwar ging es da wirklich um Lappalien.
Ja, wobei dann kam ja auch relativ zeitnah Bad Boys, ne?
Ja, Bad Boys kam dann Anfang der 80er, richtig, kam ein paar Jahre später raus. Der ist durchaus auch in dem Fahrwasser vergleichbar.
Okay.
Das ist so ein bisschen so die Ami-Version von Scum. Aber hier hast du natürlich viel dieses britische Lokalkolorit mit drin. Dadurch wirkt das natürlich noch ein bisschen realistischer. Mhm. Mochte ich.
Okay.
Tatsächlich, ist eine Empfehlung. 98 Minuten geht er.
Mhm.
Und das war schon. Punkt, wie Dave immer sagt. Dann
macht er das.
Apropos Punkt, komme ich zu den Punkten. IMDb 7,6. Was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung. IMDb 7,6, Metascore 78 und Letterboxd ist bei einer 3,9. Man hört und staunt.
Gute Zahlen, ja.
Ja.
Ich sag 8.
Ja, das ist wieder richtig. Eine 8. Für Scum.
Sehr schön.
Ist korrekt.
Alright. Dann nächster Film. Nächstes Los. Von meinen Zehnerlosen wohlgemerkt.
Krasser Typ. Okay, in 3 Episoden wird sie die abfertigen, ja?
Ja, nee, das geht ja zeitlich eh nicht.
Hat er für die letzte Zehnerziehung hat er 3 Jahre gebraucht, Alter. Jetzt macht er genau das Gegenteil.
Verrückt.
Ja. Kann man nicht.
Unberechenbar, du.
Unberechenbar, der Lee.
Ja. Schlimm.
Verrückter Typ.
So, und dann habe ich mir einen Film angeguckt von Markus. Den hat er im August 22 reingeschmissen, also schon eine ganze Weile her. Und der Film heißt Wonderland aus dem Jahr 2003.
Ah.
Und du kennst ihn, ne?
Ja.
Ja, ich habe da nämlich auch nochmal nachgeguckt, wie du den bewertet hast. Das hat mich dann doch interessiert.
Hast du dich zugehört, als ich gesagt habe, den mag ich?
Naja, doch, ich wollte nur in Punkten wissen, wie viel du den magst. Also weiß wie, ich gar nicht. Wie sehr.
Okay.
4 Sterne gab es von dir.
4 Sterne, ja. Hätte ich auch, in der Region hätte ich mich wahrscheinlich dann auch gesehen.
Okay. Ja, und da Dave mir die Scheibe mitgebracht hat und da auch noch die zweite, also war eine Bonus-Disc mit bei, wo eine Doku drauf ist, die auch nochmal irgendwie 90 Minuten geht oder so.
Okay.
Da habe ich jetzt den Namen gerade nicht parat. Hier, What the Life and Times of John C. Holmes. Den habe ich mir auch noch angeguckt.
Commitment.
Deswegen, ja, ich hatte schon Bock, da die volle Dröhnung zu bekommen.
Da kannst du ja direkt an der Doku kannst ja sehen, wie realistisch der Film dann war. Das hatte ich zum Beispiel nicht, den Vergleich.
Ja. Ja, genau. Die Doku wiederum von 99 und geht eben auch 105 Minuten und der Film selbst halt eine Stunde 44. Also ja, hab dann doch recht viel Zeit mit dem Thema verbracht. Plus Recherche und so. Und ich wollte es wissen. Regisseur James Cox. 9 Credits. Irgendwie auch lustig, ne? Dass der, ja, das ausgerechnet der so einen Nachnamen hat.
Das passt auf jeden Fall gut.
9 Credits. Der hat 2002 Highway gemacht mit Jared Leto und Jake Gyllenhaal. Muss man nicht gesehen haben, glaube ich. Okay. Straight Ace ist von dem. Jetzt auch kein wirkliches Highlight,
den
finde
ich. Ich gesehen, ja.
2013 und 2018 hat er Billionaire Boys Club gemacht. Also ich glaube, so der richtig große Wurf war da noch nicht dabei. Mhm. Aber er hat das auch geschrieben, zusammen mit Captain Morsner, Todd Samowitz und die Lauriston Scott. Das ganze Ding basiert natürlich auf wahren Tatsachen. Zumindest Dingen, von denen man weiß, dass sie so passiert sind, weil dann gibt es halt schon auch einen ganzen Bereich, wo eben nicht klar ist, was passiert ist. Wir sind im Juli 81. 1. Juli 81, weil da hat die Polizei von Los Angeles auf einen Notruf reagiert, nachmittags. Und zwar wurden sie da in die titelgebende Wonderland Avenue gerufen. Mhm. Genauer Hausnummer 8763, das ist ein Laurel Canyon und also Großraum LA. Und da wurde die Polizei hingerufen und hat 4 Leichen entdeckt. Da wurde nämlich ein Drogendealer namens Ron Lanius, Billy Devereaux, Barbara Richardson und die Hausbesitzerin von der Hütte da, Joy Miller, die wurden ziemlich brutal ermordet, aufgefunden. Mhm. Die wurden mit Stahlrohren erschlagen und also wirklich aufs Hässlichste auseinandergenommen. Eine, die die Nummer überlebt hat, ist die Frau von Lanius, die aber echt in einem sehr kritischen Zustand halt dann ins Krankenhaus gekommen ist. Jetzt gab es natürlich eine polizeiliche Ermittlung und Untersuchung und da kam dann halt viel raus, was so, ja, also die üblichen Abgründe des Lebens in Los Angeles mit sich bringen. Geht natürlich um Drogen und Gewalt und da, ja, wird auch so eine ziemlich bunt gemischte Truppe aus dieser Unterwelt dann schlussendlich entlarvt. Und darunter halt primär 2 Leute, nämlich einmal so ein Ex-Häftling namens David Lynn und dann eben die Porno-Legende John Holmes. Mhm. So, da hängt dann auch noch ein Nachtclubbetreiber namens Eddie Nash mit dran und sowohl die entfremdete Frau, noch Frau von John Holmes, Sharon, sowie auch seine neue Liebe. Und im Film ist es so erzählt, dass wir durch die Befragung der Polizei durch die Story geführt werden, sehen erst die Perspektive von Lynn und dann die von Holmes. Das ist eigentlich so die Aufmachung des Films. Ja, ich glaube, zur Handlung würde ich gar nicht mehr erzählen wollen. Also, weil die Dawn Schiller, das ist eben diese neue, junge, sehr junge Lady, die John Holmes dann irgendwann kennenlernt, die spielt da schon auch eine größere Rolle. Und der Film versucht auch so ein bisschen diese aufkommende Beziehung zwischen den beiden und das wilde Leben, was John Holmes geführt hat, so mit einzubauen. Aber in meinen Augen funktioniert da wenig bis gar nichts. Weil das ist schon echt abgefahren, Alter. Also, ja, ich habe noch so ein paar Fakten, aber die kann ich eigentlich hinterher erzählen. Ich komme jetzt erstmal dazu, wie ich das gefunden habe, weil ich hatte echt Bock, das gut zu finden. Jetzt hatten,
war offensichtlich nicht so.
Nee, das war mal gar nicht so.
Man hört's raus.
Weil, Also es fängt damit an, und das haben wir leider oft mit Filmen, speziell aus der ersten Hälfte der 2000er Jahre, und da passt er halt voll rein mit 2003. Mhm. Digga, das Color Grading ist aus der Hölle.
Okay.
Der Film, die haben alle Kontraste auf Anschlag gedreht, also der ist entweder maßlos überbelichtet oder halt viel zu bunt und beides. Und ja, sieht also erstmal ziemlich scheiße aus. Und dann hat der Narrativ gewählt, was der Sache auch nicht gerade dienlich ist in meinen Augen. Weil man hätte hier halt auch so ein Walk the Line machen können. Du hast eine reale Person mit realen Vorkommnissen und die Person ist zweifelsohne nicht nur durch das, was er beruflich gemacht hat, sondern schon auch durch das, was ihn psychisch ausmacht. Insofern spannend, als dass man da einen gewissen Verlauf hätte erzählen können und wie ist der Typ eigentlich so geworden. Erst recht, wenn man eben seine Geschichte kennt und weiß, aus der, was für einfachen Verhältnissen der kommt und was das auch eigentlich für ein schüchterner Typ ist und wie der dann zu diesem Pornostar wurde, der dann halt am gewissen Punkt, spätestens als er Koks für sich entdeckt hat, halt auch nichts anderes mehr gemacht hat, als Koks zu nehmen. Mhm. Also diesen Weg, den hätte man halt auch wirklich eben wie ein gutes Biopic aufziehen können. Stattdessen hat sich James Cox aber entschieden, hier eine True-Crime-Schlotze vom Schlimmsten hinzulegen, Alter. Das Ding ist wirklich, also wenn es eine Verfilmung von einem True-Crime-Podcast geben sollte, dann ist das auf jeden Fall die schlimmste Version, wie du das machen kannst.
Echt so gleich.
Ja. Haben die auch in 18 Tagen abgedreht. Das sieht man auch. Also, weil ich finde es so krass, ey, wie kannst du einen Film machen über so eine dann doch interessante Person? Weil das hat mir dann eben diese Doku, dieses What the Life and Times of John C. Holmes, sehr viel näher gebracht, weil da sein Manager, den er sein Leben lang hatte, mit über ihn spricht, seine Ex-Frau spricht über ihn, die wie hieß sie? Dawn Schiller. Die erzählt auch einiges, wohlgemerkt unkenntlich gemacht, weil die hat dann natürlich nach diesen Eskapaden irgendwann ein normales Leben angefangen, weil das ist halt schon auch das Ding, Alter. Die war 15, als sie ihn kennengelernt hat. Mhm. So, die hatte ihren ersten Sex mit ihm. Das muss auch ganz schön traumatisierend sein, Alter, wenn du deinen ersten Sex mit jemandem, der den größten Schwanz der Welt hat. Also, weil ich meine, wir reden hier halt von 13,5 Inches, Alter. So, das ist schon, der hat halt einen Schwanz, der so groß ist, dass er nicht mal richtig hart werden kann, weil er halt sonst bewusstlos wird, weil es nicht mehr genug Blut im Kopf gibt. Das ist schon, also ist halt eigentlich ein Equipment, mit dem du nicht arbeiten kannst, weil, wie gesagt, also sagen auch sämtliche Leute, die mit ihm gearbeitet haben, ne, so, der war halt nie wirklich hart.
Also und nicht der hier.
Nö, aber so das, was man über ihn weiß, ist ja dann geht schon in so eine Dynamite-Richtung, weil da natürlich diese Stories, die um ihn aufgemacht wurden, immer größer wurden. Und das Schöne ist, aber in der Doku erfährst du, dass das halt auch eine gezielte Strategie seines Managers war. Mhm. Weil er als Typ, wirklich, also wenn du den in jungen Jahren gesehen hast, Mörder, das ist so ein skinny Dude, super schüchtern. Mhm. Auch so im Umgang und hat halt nur natürlich durch die Aufmerksamkeit, die er dann bekommen hat, aufgrund seines übertrieben großen Schwanz, hat das dann irgendwie so einen eigenen Charme bekommen, diese Unschuldigkeit, die er mitbringt, weißt du, in Kombination mit dem, der ist jetzt halt der Pornostar mit dem Equipment, hier.
Ja. Mhm.
Und das hat den ausgemacht. Das ist auch sowas, das kommt im Film Wonderland nicht mal ansatzweise zur Sprache überhaupt, was ihn und seinen Charme so ausmacht und vor allem auch der Film steigt an einem Punkt ein, wo er halt eigentlich auch schon völlig abgefuckt war. Mhm. Und das ist schade, weil er eben so als Person dann doch irgendwie komplex genug ist, weil so das da auch alle Klischees eigentlich jetzt mal so, was so seinen Werdegang angeht, weil der eben als Kind, der Vater, sein leiblicher Vater, irgendwann relativ früh nicht mehr da gewesen. Dann kam ein Stiefvater, der hat ihn halt hoch und runter geprügelt. Und dann ist er da halt auch relativ schnell weg. Und so den eben diesen Werdegang kann man halt in der Doku ganz gut mitbekommen. Nur finde ich es dann abgefahren, weil der Film halt wirklich wenig davon thematisiert. Also ich finde eben, es geht schon mal mit diesem krassen Altersunterschied los, weil eben man hat da halt Dawn Schiller irgendwann kennengelernt. Sie war halt 15. Dann hatten die Sex irgendwie in irgendeinem schäbigen Van am Strand. Ihr erster Sex wohlgemerkt. Und das dann halt aber mit 15 mit so einem Schwanz, ne? Also, wie auch immer, sie ist bei ihm geblieben. Die beiden hatten angeblich dann so die große Liebe. Das Problem war halt, dass er noch verheiratet ist. Ist auch so ein Ding, ne? Das kommt halt im Film auch nicht wirklich rüber. Dass er, während er verheiratet war, ich glaube kurz Armee, dann geheiratet und eigentlich alles recht normal bis dahin. Und irgendwann kam er halt an mit der Idee, ich möchte Porno machen. Beziehungsweise es kam durch so einen Aufruf, weil die irgendwo Leute gecastet haben und die dann da nackt sein mussten und ihn eigentlich nur so nach Motto, ja mein Gott, komm, wir fotografieren nicht, damit er Ruhe gibt, so fotografieren ihn und dann ziehen ab. Und dann in dem Moment, wo er sich halt ausgezogen hat, war halt so, okay, wir machen dich zum Star. So, neuer Plan.
Dirk Diggler lässt grüßen.
Ja, das ist ja auch das Ding. In Watt hören wir auch sehr viel Paul Thomas Anderson, wie er mitspricht und seine Faszination über das Thema und so und eben auch den Einfluss, den es dann hatte, weil natürlich ist Boogie Nights sehr stark an die Wonderland-Geschichte angelehnt. Also erst recht ja dann so der zweite Teil, wo es eben losgeht mit Koks und Eskapaden und Waffen und so. Und das ist natürlich das Ding. Ja, und es fand ich so lustig, dass Paul Thomas Anderson halt selber auch so irgendwie so ein mörderschüchterner Typ irgendwie damit von seiner Faszination von dem Thema spricht. Das ist schon das sehr viel lustiger. Also Watt auf jeden Fall sehenswert als Doku. Und es ist schade, dass halt nichts davon in Wonderland landet, weil ich find's so krass, Alter. Du hast hier diese Abhandlung von diesen True-Crime-Sachen und der Film macht sich nicht einmal die Mühe, uns irgendwas über seine Figuren zu erzählen. Wie kannst du diese Story erzählen und nichts über die Charaktere erzählen? Dem Film sind seine Figuren so egal, du weißt nichts darüber. Es ist so krass. Und das aber echt sehr prominent besetzt. Also John Holmes wird von Val Kilmer gespielt. Auch noch so ein Ding. Der Film, das Projekt sollte ursprünglich, sie haben das 98 schon angekündigt. Damals sollte noch Michael Biehn John Holmes spielen.
Michael Biehn, okay.
Ja. Und Vallelonga Regie führen. Dann hat es wieder ein bisschen gedauert. Dann war irgendwann die erste Wahl, als es dann jetzt eben hier von James Cox gemacht werden sollte, war Matt Dillon die erste Wahl für John Holmes. Und der ist dann ausgestiegen, weil er City of Ghosts gemacht hat und so kam Val Kilmer zum Zug. Dann haben wir als Dawn Schiller Kate Bosworth. Hier, wir erinnern uns, Lois Lane in Superman Returns. Und der hat schon einigen Sachen gehabt.
Ja, ja.
Dylan McDermott spielt hier David Lind. Den hatten wir ja schon auch des Öfteren. Josh Lucas ist Ron Lanius und Carrie Fisher. Ausgerechnet Carrie Fisher spielt hier eine sehr fromme Person, die das total verurteilt, was er hier macht. Dann haben wir Ted Levine, Tim Blake Nelson, Janine Garofalo, Christina Applegate, Eric Bogosian, Lisa Kudrow, Paris Hilton, Alter. Und Michael Pitt hat ursprünglich auch mal mitgespielt, aber da wurde komplett rausgeschnitten.
Michael Pitt haben sie rausgeschnitten. So, so. Ja, guter Cast.
Riesencast und war bestimmt auch nicht günstig, also circa
Scott
5
McNeary
Millionen.
Sehe ich ja, den kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Scott McNeary, den mag ich ja gerne.
Ja, 5 Millionen hat er gekostet, was jetzt wirklich nicht die Welt ist für einen Film, der 2003 gemacht wurde. Aber da war so viel mehr drin. Meine Fresse. Mich würde auch wirklich interessieren, was Markus an dem Film gut fand. Oder du jetzt. Also kannst mir gerne mal, wenn du da noch irgendwelche Erinnerungen parat hast, würde mich mal interessieren, was fandst du daran gut?
Also, ich habe mal geguckt, wann ich den gesehen habe. Es war 2008. Also es sind jetzt 16 Jahre her, dass ich den gesichtet habe. Das ist eine ganze Weile her. Aber ich weiß, dass ich den sehr mochte, weil für mich war das jetzt kein Biopic von John Holmes. Und ich habe das auch nicht erwartet, sondern das war tatsächlich so ein bisschen so diese abgefuckte Story von diesem abgewrackten Pornostar, der dann irgendwie mit diesem viel zu jungen Mädchen da anwandelt. Und dann, wie gesagt, war dieser Mord noch mit drin. Und allgemein die Atmosphäre und das Soundtrack. Und ich mag irgendwie diese Filme, die so in dieser schmierigen Pornoszene spielen. Loveless zum Beispiel mochte ich sehr von Amanda Seyfried.
Loveless fand ich auch super.
Den fand's auch gut.
Ja. Oder auch The Deuce, ne? Fandst du ja auch gut.
Total,
als Serie und so.
Ja.
Und klar, Boogie Nights, Alter.
Ja, ja,
ich bin da voll bei dir. Ja. Aber der fällt der da nicht voll raus. Also, weil gerade schon, du sagst ja, dass eben, man sieht was über den abgefuckten Typ und so. Wir erfahren noch nicht mal, wie der so abgefuckt wurde.
Okay.
Also deswegen, du erfährst nichts über die Figuren.
Habe ich wahrscheinlich nicht vermisst in dem. Also alles, was du sagst, jetzt die Figurenzeichnung und dass die irgendwie kein Fleisch haben oder so, das habe ich wohl damals nicht vermisst. Zumal 2008, als ich den gesehen habe, wahrscheinlich mir das Color Grading auch nicht negativ auffällt, weil alle Filme so aussehen zu der damaligen Zeit.
Logisch.
Insofern war das für mich wahrscheinlich auch fein. Ist wahrscheinlich ein Film, der auf eine Neusichtung, wo ich bei einer Neusichtung gespannt wäre, ob ich das so ähnlich sehe wie du.
Mhm.
Aber so ist es natürlich vereinzelt zu lange her. Aber ich weiß das, weil Kilmer zu dieser damaligen Zeit hatte ich den extrem im Visier, weil der nämlich Salt and Sea gedreht hat, einen Film, den ich auch extrem unterschätzt finde, den ich sehr mochte.
Mhm.
Dann kam Wonderland, den ich gut fand. Dann kam Kiss Kiss Bang Bang. Also der hat so mehrere Filme in 5, 6 Jahren gedreht, wo ich gesagt habe, der macht gerade ziemlich gute Sachen, Alter.
War davor nicht auch noch, oder kurz davor, der Doors-Film?
Das war noch 90er auf jeden
Fall. War das noch 90er? Okay.
Das war noch in den 90ern. Aber der hat immer wieder Filme rausgebracht. Also der war ja, früher war er ja so, okay, Top Secret war jetzt ein Spoof. Aber der kam ja dann so mit Blockbustern wie Willow und so, weißt du, als Hauptrolle und so. Das war ja alles so familienfreundliche Blockbuster, wo er hat so das Gesicht in die Kamera gehalten. Auch Top Gun und so ist ja ein Blockbuster. Und dann hat er so Anfang 2000 hat er so nischige Filme gemacht und die mochte ich.
Mhm. Ja, stimmt, war ja auch. Ja, klar, der hat einige Blockbuster gemacht. Ich war nie so der Riesen-Val-Kilmer-Fan, aber hier, ich meine, der spielt das, was da inszeniert wurde, spielt er okay, wie wahrscheinlich alle Beteiligten. Ich finde es halt nur so krass, weil da einfach, also weil das wird der Figur nicht gerecht oder eigentlich der Person, weil da wäre so viel mehr drin gewesen.
Ja. Aber ist das, habe ich das nicht richtig in Erinnerung, dass das nur so ein Ausschnitt aus seinem Leben ist? Weil du scheinst ja jetzt zu vermissen, dass das wie Walk the Line jetzt so sein ganzes Leben
ist. Nein, natürlich ist, nee, versteh mich nicht falsch, das ist natürlich kein Biopic über John Holmes. Ich sage, man hätte das auch machen können.
Ja.
Nur jetzt ist das ein Film über die Morde und der Film will uns eben in bester True Crime Manier so ein bisschen die Frage lassen, war er involviert oder nicht?
Mhm.
Und deswegen kriegen wir einmal die Version von Lind zu hören, was an dem Abend passiert ist, und dann kriegen wir die Version von John Holmes zu hören. Und die natürlich
unterscheiden
die sich.
Mhm.
Ja. Ja, und damit wirst du dann halt zurückgelassen, weil das ist ja kein Geheimnis. Viel mehr wissen die auch nicht. Es gab einen Prozess und da wurde niemand unterm Strich wirklich für verantwortlich gemacht.
Mhm.
Und deswegen, ja, viel Lärm um nichts. Und dann frage ich mich aber, was erzählst du dann? Also, ist das jetzt ein verfilmter Polizeireport oder ist es der Versuch, Aktenzeichen XY zu machen? Also ich weiß halt nicht so richtig, was es soll.
Ja, na gut, dieser True-Crime-Charakter und so weiter, da hast du wahrscheinlich einen Punkt. Das ist so ähnlich wie bei I, Tonya, dass man sagt, man rollt das Ganze auf oder so, aber wahrscheinlich für dich dann nicht unterhaltsam.
Ja, aber das Ding ist, es sieht halt nicht, oder es kommt halt nicht daher wie I, Tonya, sondern wie eine von diesen grausamen Serien. Wenn du irgendwie nachts Vox anmachst, dann siehst du doch irgendwie hier diese True-Crime-Geschichten, wo irgendwelche Fälle reenacted werden und dann irgendwelche Polizisten über den Stand der Dinge erzählen. So. Ja, genau so wirkt das, Alter. Mhm. Ist einfach eine von diesen
furchtbaren Serien. Ich habe meinen Vater alle gesehen damals. Alle. Da kam diese True-Crime-Serie, er meinte, ach so, das habe ich schon gesehen, der wird nachher verurteilt für dafür und dafür.
Ja,
so,
das war halt True-Crime,
irgendwie die Waffe vergraben,
bevor es True-Crime gab. Und irgendwie, ich war da noch nie Fan von.
Mhm.
Und der Film bedient aber eigentlich genau das.
Okay.
Deswegen, ja.
Was ist denn jetzt positiv bei dir hängen geblieben, also was den Film angeht?
Eine Menge Gesichter, die ich kenne und mag. Und die das, was da zu spielen gibt, auch einigermaßen spielen, aber es ist scheiße inszeniert, es sieht schlimm aus, das Drehbuch ist eine Vollkatastrophe und unterm Strich frage ich mich, wozu braucht es diesen Film?
Aha. Klingt so, als wärst du weit entfernt von meinen 4 Sternen.
Meinst du?
Ich denke schon, ja. Ich vermute.
Ja, was ich ganz lustig fand, ist, weil eben, das ist irgendwie ein paar Tage her, ist tatsächlich schon fast 2 Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. Und hab mich dann da eben, bin da so eingetaucht in diese ganze Materie mit John Holmes und den Leuten mit seinem Manager und eben dann
seine Filmografie
diese Doku und so. Dann, ja, ich meine.
Okay, jetzt kommt's raus.
Boogie Nights fand ich ja auch sehr cool. Naja, ich meine, das ist jetzt halt auch eine der Facetten, die seinen Mythos so krass gemacht haben. Diese Zahl, die Zahlen, mit denen die immer um sich geworfen haben, ne? Weil der hat, das ist messbar, der hat irgendwie wohl um die 1000 Pornofilme gedreht.
Mhm.
Jetzt hat er aber immer gesagt, ich habe mit 14.000 Frauen oder so geschlafen. Also da wurde ja immer eine Zahl rausgehauen, weil er halt so als the King of Porn gilt. Und da haben aber halt Leute irgendwie nachgerechnet und so und hat festgestellt, das ist rein rechnerisch so mit den Jahren, die er gelebt hat und so, alles gar nicht möglich.
Müssten irgendwie 22 am Tag gewesen sein oder so.
Ja, irgendwie so sowas ist völlig absurd. So. Und deswegen, sein Manager sagt, ja, das kann sein, dass es um die 1.000 Frauen waren, weil er wohl auch, ist auch so ein Ding, was ihn ausgemacht hat, finde ich auch sehr spannend, der wollte am liebsten immer mit neuen Frauen arbeiten. Also der wollte, egal, auch wenn das gut lief, wollte der selten nochmal mit der gleichen Frau drehen. Der wollte immer wieder dieses neue Ding haben und
seine Quote erhöhen.
Ich glaube, also so wie es rüberkommt in der Doku, ging es ja weniger um die Quote als vielmehr um andere Dinge. Ist ja auch egal. Jedenfalls finde ich, erfährt man halt über die Doku so geile Sachen, wie dass er sich diese Lügen, die über ihn erzählt wurden, also die sein Manager zum Teil eben auch strategisch platziert hat, um halt diesen Mythos irgendwie größer werden zu lassen, weil der schon, also am Anfang in der Hochphase, der hat vielfache Engage bekommen von dem, was andere Leute, die erfolgreich zu der Zeit waren, bekommen haben. Der hat halt dominiert, Alter. Ein paar Jahre lang war der halt wirklich der absolute King in dem Business.
Ja, klar.
Und wurde auch von allen erkannt, war in Talkshows, hat sämtliche Medien hoch und runter bedient. Also hat
Leute, die überhaupt keine Pornos konsumieren, wissen, wer John Holmes
genau,
ist.
Genau, alle wussten, wer dieser Typ ist so und was eben diesen Mythos um ihn rum. Und da hat sein Manager halt schon clever agiert, weil die dann eben auch gezielt so Geschichten über ihn und seine Vergangenheit und so haben die halt schon gezielt platziert. Und das Krasse ist, dass John Holmes eben so als Typ, der war schon auch hart am Arsch, weil der hat halt selber dann diese Geschichten erzählt und sie dann irgendwann geglaubt. Weil sein Manager erzählt dann, die haben relativ früh zu Beginn seiner Karriere haben die das Ding gedroppt, dass der einmal im Jahr von einer sehr reichen Engländerin eingeflogen wird, irgendwie für 10.000 Pfund, um dann eine Nacht mit ihr Sex zu haben. Und das macht er einmal im Jahr und wird dann halt, ne, so, ist er halt so ein bisschen auch noch der Gigolo. Und Jahre danach hat John Holmes dann im Gespräch mit seinem Manager irgendwann gesagt so, ey, weißt du noch, als ich einmal im Jahr nach England bin? Das war krass. Und sein Manager so, John, du warst nie außerhalb der USA. So, was ist los?
Okay.
Ach so. Ah ja, nee, stimmt. Ja, und die absolute Härte, also wie gesagt, mit dem Koks und so, das driftete dann ab und dann gab es dann ziemlich einen Downfall und dann hat er natürlich irgendwann versucht, auch wieder da anzuknüpfen in den 80ern, hat dann auch weitergearbeitet und das Krasse ist, sein Manager und er hatten dann irgendwann, weil das eben so eine hohe Fluktuation war, was die Partnerin angeht, mit denen der gedreht hat, fingen die irgendwann an, logisch, 80er, AIDS, mit HIV-Tests. Und weil er so ein schüchterner Typ war, hat er dann immer mit seinem Manager zusammen diesen Test gemacht. So, und ein Test negativ, alles klar, dann drehen wir. Und die beiden sind auch der Meinung, dass sie im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass halt jetzt HIV-Tests in der Pornobranche einfach gang und gäbe sind. Die Härte ist halt, dass der das dann nach ein paar Monaten nochmal gemacht hat und irgendwann war sein Test dann positiv.
Er ist auch an AIDS gestorben damals, oder? War das nicht die Todesursache?
Jetzt,
hat er dann weitergedreht?
Das ist halt die Härte, Alter. Der wusste, dass er positiv ist und hat knallhart weitergearbeitet.
Alter.
So, und weil das dann aber in den USA ein bisschen die Runde gemacht hat, wollte ihn da niemand mehr haben. Also das hatte schon auch sehr mit seinen Eskapaden und dem Kokskonsum zu tun. Das sind jetzt alles Sachen aus der Doku, ne? Das erfahren wir in Wonderland alles nicht. Und dann ist der halt, weil er wirklich Geld gebraucht hat, weil dieses, also der Drogenkonsum war schon so, dass der halt auch täglich Geld ranschaffen musste für seine Drogen. Naja, und dann hat er sich gedacht, okay, mein Name ist so groß, dann drehe ich in Europa. Und dann hat er halt mit italienischen Pornostars zusammengearbeitet. Und das aber alles schön HIV-positiv.
Das ist ja hart.
Also, ey, wirklich ein Soziopath vom Herrn, Alter. Weil das schon, und das versucht der Film an ein, zwei Stellen, und das funktioniert halt nicht ansatzweise, weil es nicht aufgeht, so, weil du halt nicht weißt, wo es herkommt. Aber der Typ war ein krasser Soziopath. Also wirklich hart. Also auch so was die Dinge, die seine Frau erzählt, ne, was der so raus. Ich meine, damit geht's ja los. So, du bist verheiratet und sagst plötzlich, du, ich drehe jetzt Pornos. Und ist mir ziemlich egal, wie du das findest, weil ich mach's so oder so. Das
ist meine Entscheidung.
Ja. Und ich möchte aber verheiratet bleiben. Es ging halt so weit, dass also der hat ja jahrelang Pornos gedreht, war weiter verheiratet mit seiner Frau, die aber halt super christlich und hat dann irgendwann halt auch gesagt, so, sie will jetzt körperlich halt auch nichts mehr von ihm wissen. Und die war trotzdem über weite Strecken halt eine Riesenstütze für ihn, also fast bis zum bitteren Ende. Da ist er dann, nachdem es da eine Gerichtsverhandlung gab und so, ist er dann mit Dawn Schiller noch nach Florida abgehauen. Und da hat sie ihn dann irgendwann ausgeliefert.
Ah ja.
Also, ja, guckt euch What an.
Das ja, die Doku hört sich interessant an, auf jeden Fall.
Das ist sehenswert, ja. Mhm. Und Wonderland.
Nicht so.
Ich find's nicht so gut.
Wie viele Punkte kriegt denn die Doku von dir?
Die habe ich jetzt gar nicht bewertet, aber stimmt, kann ich mal machen. Dann, ich würde sagen, mal mindestens 7.
Das wäre eine 7, okay.
Okay. Dann machen wir das auch gleich hier. 3,5. So.
Bei Letterboxd bewertest du jetzt auch, ja?
Ja, weil ich gerade auf der Seite bin bei Letterboxd.
Ist das der erste Film, den du bewertet hast, oder was jetzt plötzlich?
Nee, sich so nach und nach.
Ach, hast du schon zwischenzeitlich?
Ja. Also ich muss halt irgendwann mal das alles nachtragen. Mhm. Also zum Beispiel neulich bin ich irgendwie auf Herbstsonate gelandet, irgendwie bei Letterboxd auf der Seite. Und dann dachte ich so, Mensch, klar, 5 Sterne.
Ich wollte gerade sagen, gut, bei denen du die volle Punktzahl gibst, das ist ja einfach.
Also ja, eben. Aber sonst müsste ich eben mal halt die Liste parallel haben und dann fleißig übertragen. Ja.
Verstehe.
Ja, deswegen guckt ihr Wort auf jeden Fall an. Also es ist sehenswert.
Bin interessiert.
So,
und auch vielleicht eine Neusichtung von Wonderland mal fällig.
Ja, das wäre mal spannend.
Ja.
Für jeden. So, jetzt Punkte.
Ja.
6,5 auf IMDb. Metascore ist bei 43. Das ist auch schon nicht so doll. Letterboxd 3,1.
Ja gut, geht und ein bisschen mehr in deine Richtung als in meine.
Das Ding ist, jetzt noch kurz was zum Einspiel, weil hier steht halt ein Einspiel von irgendwie 2,5 Millionen. Also das hat nicht funktioniert. Jetzt hat es aber damit zu tun, dass Lionsgate natürlich ein tierisches Problem hatte, diesen Film zu vermarkten. Weil es geht um Drogen, es geht um Pornos, es geht jetzt schwerpunktmäßig um brutale Gewalt. Und deswegen gab es halt nur einen sehr limitierten Release, um natürlich für Awards in Frage zu kommen. Das hat nicht so gut funktioniert, aber dadurch mussten die halt mehr auf Heimvideo zählen, als jetzt auf Kinoeinspiel.
Ah ja.
Ja. Und jetzt eben, was ich sagen wollte, ich war dann voll in der Materie da vor 2 Wochen und hab dann gesehen, jetzt hat original Anfang September diesen Jahres hat MGM Plus eine Doku-Serie veröffentlicht, The Wonderland Massacre and the Secret History of Hollywood. 4 Episoden.
Das
gucke ich mir vielleicht auch noch irgendwann an.
Dann hast du das Gesamtpaket.
Ja, genau. Dann John Holmes. Einmal hoch und wieder runter.
Krasser Typ. Ja, so wie er. Halb hoch und halb runter.
Ja, also ich glaube halt auch, ey, mit dem Schwanz in der Größenordnung, ne, das ist dann so, das wird halt von vielen irgendwie beeindruckend gefunden. Aber mal ganz ehrlich, das willst du doch nicht.
Weder als Frau noch als Mann, oder?
Ja, eben. Also weil es ist ja nur mit Problemen verbunden.
So, ja. Fängt doch schon bei den alltäglichen Sachen an. Du stehst am Pissoir, ja, und das Ding hängt da.
Ja, eben.
Hängt da mittendrin
kannst
in diesem
nicht,
Dreck.
Das ist das Ding. Kannst dich nicht mal auf der Toilette hinsetzen, weil dein Schwanz einfach dann unten im Wasser hängt.
Boah, das ist wirklich eklig. Wenn ich mir das vorstelle.
Ja, eben. Also, schwimmen muss bei allem möglichen Scheiß. Kannst nicht mal anständig Unterwäsche kaufen, ey.
Nee, das stimmt.
Das ist, da hast echt Einschränkungen in vielerlei Hinsichten. Weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Vor allem also wäre für mich halt das absolute Ausschlusskriterium, Alter. Du kriegst den nicht mehr so hart, dass du anständig Sex haben kannst.
Ja, das ist auch
dämlich ist das
unpraktisch.
Denn? Ja. Musst du immer festhalten oder was?
Ja.
Super.
Ja, vielleicht kannst du mal das Thema John Holmes nochmal aufrollen demnächst, weil die haben ja da einen Gast, der ziemlicher Spezialist ist, was so Penislänge angeht. Insofern.
Meinst du?
Wäre das ja ein Thema, was wir da aufbringen, was du da bringen kannst.
Ja, das wird sich aufrollen.
Ja. Ich muss noch Punkte raten. It's
really hard to be friends with you.
Really hard, get it?
Ja, ich verstehe. Ich sag.
Achso, ja, du musst raten.
3.
Für 3,5 hat es noch gereicht, aber hey, das war ja dann doch sehr in der Nähe.
Naja, hier in der Nähe. Was that just a lucky guess? Einer von denen hier. War nicht so leicht.
Nee, war nicht so leicht.
Ja, Grüße an Markus trotzdem. Und nochmal Grüße an Markus, weil ich habe hier ein Los aus einer Zählerziehung, was ich jetzt bringe. Okay. Insofern lustiges Timing. Kriegt da zwei Rezensionen hintereinander. Und der Film, den ich gezogen habe für Markus, ist The Yes Men regeln die Welt. AKA The Yes Men fix the world. Mhm, mh. Das Sequel vom Yes Men Film. Ja, der erste Teil, der sich so um die Troublemaker gedreht hat, kam ja sehr verhalten bei uns beiden an. Also dachte sich Markus, guck doch noch mehr von dem Zeug.
Nett von ihm.
Ja, das war der Ansatz.
Ist auch geil. So, Markus hat ja schon wirklich den einen oder anderen wirklich geilen Film hier beigesteuert.
Ja, ist richtig gute Filme.
Und jetzt haben wir heute irgendwie zwei Filme, wo absehbar ist, dass das nicht so.
Ja, also Mike Bonanno und Andy Bicklebaum, das sind ja so die beiden Yes-Men, die hinter diesem Projekt stehen. Und die stehen hier natürlich vor der Kamera, aber haben auch Regie- und Drehbuch-Credits auch hier wieder für den zweiten Teil, für das Sequel. Aber es läuft ja doch ein bisschen anders ab als beim ersten Teil. Also unter anderem ist nicht alles positiv, was jetzt hier anders läuft. Unter anderem hat man das Gefühl, dass sie hier extrem so die Werbemaschinerie pushen, weil du schon am Anfang irgendwie die Webseite eingeblendet kriegst, so glaube ich dreimal während des Vorspanns, von wegen, dass man doch irgendwie die Yes-Men supporten sollte unter dem und dem Spendenkonto, weil dann...
Vielleicht sollten wir das auch mal machen.
Dann ermöglicht es... Ja.
Patreon-Steady-Links ins Intro einbauen.
Vielleicht sollten wir es machen, ja. Weil dann ermöglicht ihr uns natürlich noch weitere Projekte zu drehen und weitere Filme zu machen und so. Und das wirkt so ein bisschen wie so eine, wie so eine forcierte Werbeveranstaltung von den beiden.
Wie viele Jahre lagen dazwischen?
Also der ist jetzt von 2009.
Ah, okay.
Wann war der erste...
War der nicht auch irgendwas von 2000 oder so?
2004 oder so?
2004, okay.
Gucken wir mal. The Yes Men. Also haben wir, wie hieß denn der nochmal? The Yes Men nur, oder?
Nee, auch The Yes Men irgendwas. Nee, das hieß nicht nur The Yes Men, oder? Guckst du gerade nach?
Da war es doch. Doch, The Yes Men. Okay. Im Original, auf Deutsch, Globalisierung, nein, danke.
Ach, das war...
Der war von 2003.
2003, okay. Ja. Also 6 Jahre.
Mhm. Genau, 6 Jahre liegen dazwischen. Jetzt haben die diesen Film rausgebracht und im Grunde genommen ist es ein ähnliches Prinzip. Also die Jungs machen Fake-Webseiten, die machen falsche Presseerklärungen und werden deshalb auf gewisse Events, Konferenzen, Interviews eingeladen und schleichen sich da ein, natürlich unter falschem Vorbehalt. Und das, und die greifen meistens irgendwelche politischen Begebenheiten aus der damaligen Zeit auf und versuchen dann daraus so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen. Bestes Beispiel, es gab zum Beispiel ein Riesenunglück in Bhopal in Indien im Jahre 1984, ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast, die Firma Union Carbide haben damals mehrere Tonnen Giftstoffe durch so einen Industrieunfall in die Atmosphäre geschickt und das hat im Laufe der darauffolgenden Jahre irgendwie Tausende von Toten hervorgebracht. Missgebildete Kinder und alles Mögliche rausgebracht. Also es war ein riesen Shitstorm. Mhm. Und die beiden haben sich halt, also beziehungsweise der eine von denen hat sich halt vorgestellt als Mitarbeiter von Bhopal und dass sie einsehen, dass sie damals jetzt irgendwie, dass die Scheiße gebaut haben und dann auch für Entschädigung sorgen wollen. Was natürlich dafür sorgt, dass gewisse Leute oder Hinterbliebene dieser Opfer von damals sich Hoffnung gemacht haben, weißt du, aufgrund dieser Ansage und aufgrund dieses Typen, der jetzt auf einmal im Fernsehen sagt, ich bin jetzt von der Firma und ja, und ich gebe zu, es ist damals dumm gelaufen, weil mittlerweile sind es natürlich alles neue Besitzer und so und die haben gewechselt und die Firma Bhopal wusste gar nichts von diesem Typen, der da jetzt Interviews gibt für die BBC und alles Mögliche. Das ist zum Beispiel ein Punkt und was so ein bisschen anders läuft und das finde ich auch ein bisschen unglücklich, du hast so Zwischensequenzen in diesem Szenario, weil die sagen natürlich danach, ja, jetzt haben wir den Hinterbliebenen und so Hoffnung gemacht, dass es da vielleicht noch ein bisschen Geld fließt und so und wir wollen uns mal überzeugen, ob das so negativ bei denen ankommt. Und dann fliegen die nach Bhopal zu dem Volk und dann gibt es halt so eine gestellte Szene.
Hä, was ist denn der Ansatz? Ich verstehe den Ansatz gar nicht.
Was meinst du jetzt mit Ansatz?
Die machen darauf aufmerksam und wissen dann aber, dass es halt keine Zahlung gibt und fliegen dann hin, um zu gucken, wie, ob es die Leute abfuckt?
Oder ja, was? Ja, weil die wollen natürlich, also es ist ein bisschen zwiegespalten, weil das Ding ist, die rollen natürlich wieder das Thema auf, was unter Teppich gekehrt worden ist. Das heißt, die bringen das Thema wieder in die Öffentlichkeit und bestimmte Leute machen sich auch Hoffnung, nachdem dieser Prank rausgekommen ist oder nachdem rausgekommen ist, dass der nicht arbeitet bei Union Carbide und so, sagen die natürlich, okay, aber zumindest hat man den Fall vielleicht wieder vor Augen oder vielleicht rollt die Firma das wieder auf. Weißt du, die sind jetzt wieder in der Presse durch die Yes Men und vielleicht bewirken die dadurch was. Aber in so einer gestellten Szene siehst du natürlich, wie die nach Indien fliegen und dann siehst du halt so einen Haufen indischer Muttis und Omis und so weiter, wie sie anfangen, die zu würgen und zu attackieren, so, weißt du. Aber du siehst halt, dass die dabei lachen und so hin und her. Also es ist alles so ein bisschen gestellt. Du hast auch so Zwischensequenzen, wo die einfach in so einen See springen und dann da so Synchronübungen in diesem See machen, so, weißt du, während die da so einen Off-Tag sprechen. Also du hast diesmal so eine fiktiven Spielsequenzen mit drin. Warum? Die sagen zum Beispiel, dass die Yes-Men aus ihrer neuen Kommandozentrale operieren und dann siehst du, wie die in so einer total abgefuckten, leerstehenden Fabrik halt irgendwie hocken, weißt du, wo du so überall Schutt und Asche hast und die haben da ihren kleinen Fernseher irgendwie dazu stehen und
soll das dann selbstironisch sein?
Das soll wahrscheinlich selbstironisch sein oder so ein bisschen so diese Rahmenhandlung untermalen oder was auch immer.
Aha.
Und dann hast du halt mehrere dieser Momente, wo sie sich halt ausgeben für irgendwas, was sie nicht sind. Es gibt zum Beispiel so eine Messe, wo die sich vorstellen, dass sie wieder wie im ersten Teil so ähnlich, dass sie so einen Schutzanzug halt hervorgebracht haben gegen das Ozonloch. Also beziehungsweise wenn jetzt die Umweltkatastrophen sich nähern oder Krieg oder so, dann haben die halt so einen Schutzanzug, der halt aussieht wie so eine riesige Kugel, wo halt so sechs Arme rausfassen, wo die sich halt auch so irgendwie andocken können an eine Kuh, um da irgendwie Blut rauszuziehen oder Milch oder je nachdem, was man braucht und so. Also voll der Schwachsinn. Und der Reiz dieser Yes Men ist es natürlich, dass du vereinzelt in diesem Publikum von diesen Wirtschaftsleuten oder von diesen Vertretern oder so, hast du immer wieder vereinzelt welche, die halt Interesse zeigen.
Naja, die es glauben, ja.
Die es glauben, genau. Mhm. Du hast halt welche, du siehst halt Leute, die aufstehen und dann abhauen, weißt du, und die dann sagen so, was ist das für ein Scheiß? Du hast halt welche, die sich totlachen. Und dann hast du aber andere, die stellen dann ernsthaft Fragen. Die sagen dann so, ja, ist denn auch im Kriegszustand und so hin und her? Und das ist natürlich so dieses Vorführen.
Ich glaube, ich wäre der Letzte. Ich würde auch fragen.
Der Lee würde hinterfragen.
Ja, natürlich.
Ja, dann hat man in New Orleans Hurricane Katrina dann als Thema genommen, weil es gibt so Wohnkomplexe, die dann eingestampft werden sollen von der Regierung. Und er stellt sich halt hin als Vertreter von diesem Wohnprojekt und sagt halt, es wird dort nicht eingestampft, sondern diese Wohnkomplexe bleiben stehen. Also auch hier wieder, die machen an verschiedenen Stellen, machen die auch den Leuten so Hoffnung, wo sie eigentlich keine Hoffnung machen sollten.
Ja, eben. Das ist
und
schon
thematisieren das aber. Ja, die thematisieren das auch.
Es geht dann nur um dieses Awareness schaffen, oder?
Genau, es geht wirklich nur um Awareness, von wegen das Thema wieder aufbringen, damit man das wieder vor Augen hat. Aber
ja, aber um welchen Preis denn? Also wenn du dann eben wieder die Leute denen Hoffnung machst und dann werden die wieder enttäuscht.
Ja, wie man es macht. Also ich verstehe auch den Sinn nicht hundertprozentig, außer jetzt das Thema wieder aufzurollen. Ich finde, das machen halt, natürlich führen die teilweise an manchen Momenten Leute vor, weißt du, indem da Politiker sind, die dann so ein Statement bringen, wo die sagen so, ah, hier hat er sich selber ans Aus katapultiert. Aber das machen so Leute wie Michael Moore wesentlich intelligenter, wie ich finde, weißt du, in ihren.
Ja, und der macht es auch schon reißerisch.
In ihren Formaten. Ja, auch reißerisch, aber zumindest so, dass du sagst, ja gut, das ist interessant so. Und hier ist es halt so, das sind halt einfach nur Prankster. Der einzige interessante, also ein interessanter Part fand ich, die haben am Ende eine Fake New York Times rausgebracht und haben die halt unter die Leute gebracht und haben die so an irgendwelche Verteiler von der New York Times dann irgendwie direkt vor dem New York Times Gebäude verteilt. Und in dieser Fake-Ausgabe waren halt nur so eine Wunsch-News. Da stand zum Beispiel so, the Iraq War is over.
Ach so,
weißt du, sowas. Okay. Oder von wegen die wir haben jetzt hier die Obergrenze für Gehalt und so weiter hin und die haben wir jetzt eingeführt und so eine Sachen. Also alles nur so positive Botschaften, wo du, wenn du in einer schönen Welt aufwachen würdest und würdest sagen, du schlägst die Zeitung auf, da sind nur so eine geilen Artikel drin.
Okay.
Das haben die halt rausgebracht. Und dann haben sie also die Reaktion der Leute gezeigt, wie die so die Zeitung aufschlagen, denken so, Alter, was, what the fuck, weißt du, die eine halt irgendwie losgelacht, die andere so, is that a joke und so, weißt du, und konnte nicht so richtig glauben, was sie da in der New York Times lesen, weil ansonsten war natürlich alles,
ja, aber auch das,
die sah halt aus wie eine reale Zeit.
Aber was zeigst du mit sowas, ne?
Ja, weiß ich nicht.
So, das, na gut.
Also der Sinn erschließt sich mir auch nicht hundertprozentig, ich finde die beiden auch nicht sonderlich sympathisch und ich habe auch, ich verstehe auch nicht, was jetzt hier daran.
War das denn einigermaßen unterhaltsam?
Was sie genau bewegen wollen, naja, leidlich. Also es einigermaßen passt vielleicht, ja.
Okay.
Einigermaßen unterhaltsam. Also du kommst hier irgendwie durch, dadurch, dass sie auch so verschiedene Sachen, aber im Grunde genommen ist es immer dasselbe. Also die haben ja auch bei YouTube haben die ja auch so 20 Minuten irgendwie Kurzfilme danach noch gedreht, wo in der Waffenlobby da nochmal die gleiche Geschichte aufführen. Also langsam kennt man die natürlich auch und die werden auch öfter mal entdeckt. Hier ist zum Beispiel ein Typ, der sagt so, ja, ich habe hier bei diesem bei dieser Schutzanzuggeschichte, nee, bei dem Hurricane Katrina Ding so, da haben die halt angerufen und haben gesagt so, Digga, hier in der Firma arbeitet keiner mit deinem Namen, hast du eine Visitenkarte? Nee, habe ich nicht. Hast du denn Management bei dir und so weiter? Sagt er, zeigt er zu seinem Kumpel so, weißt du, sagt so, ja, hier ist mein Management. Sagt, okay, haben Sie eine Visitenkarte? Nee, haben auch keine Visitenkarte. Okay, das sind Imposters so, weißt du. Und dann hat er halt angerufen und hat gesagt so, ey Digga, hier geben sich halt zwei Leute aus eurer Firma aus, die gehören nicht zu euch. Und die fangen dann an zu stottern und wissen halt nicht, wie sie sich so richtig hier raus manövrieren. Und da ist am Telefon, er sagt so, ja, ich bin gerade am Telefon mit der Firma, die sagt, ja, die haben noch nie was von Ihnen gehört und so. Er sagt so, ja, das ist halt deren Meinung, so, weißt du. Jeder kann halt sagen, was er, oder jeder behaupten, was er will. Mhm. Ich bin halt beim Senat in New Orleans und Co. oder keine Ahnung.
Okay. Weißt du?
Also die werden auch öfter mal wieder erwischt und
ja, aber das klingt wirklich so, als wäre das halt das, was vielleicht eben Michael Moore oder auch vielleicht so ein Sacha Baron Cohen machen, aber halt in Scheiße.
Ja, also weniger unterhaltsam auf jeden Fall. Hm. Vielleicht nicht scheiße, aber definitiv weniger unterhaltsam. Ich bin jetzt kein großer Fan der Yasmin, auch wenn die immer wieder tatsächlich es geschafft haben, in den Nachrichten zu landen. Und dann irgendwie vor einem Millionenpublikum inklusive Tagesschau mit der Fake New York Times, weißt du. Also das haben sie dann aus dem deutschen Fernsehen gezeigt, wie die Tagesschau dann darüber berichtet, dass die New York Times, dass da eine Fehlausgabe ausgelöst hat. Und dann kam ja die Securities auch von der New York Times kam vor und meinten so, Alter, was machst du hier? Verteilt ihr Fake-Zeitungen so, das ist illegal und so, euch auszugeben für ein Unternehmen, das hier nicht arbeitet und so. Also schon krass, dass sie noch nicht im Knast gelandet sind, beziehungsweise nicht auf Millionen verklagt worden sind von diesen ganzen Unternehmen, wo die sich halt für ausgeben. Aber es ist im Grunde um die gleiche Masche wie beim ersten Teil, ja.
Ja, wahrscheinlich, weil sie halt wirklich wenig bis gar nichts bewirken damit.
Könnte sein, ja. Aber zumindest haben sie sich einen Namen gemacht, weil man hat sie mittlerweile auf dem Schirm und man hat schon mehrmals in Nachrichten über die berichtet.
Okay, aber haben die denn seit jetzt 2009 irgendwas Größeres noch gemacht oder beschränkt sich das jetzt auf YouTube und Co.?
Das ist, es gibt glaube ich noch einen dritten Film.
Ah ja? Okay.
Ja. Ohne jetzt schlafende Hunde wecken zu wollen, ja, aber es,
viel Spaß,
es gibt glaube ich einen dritten Film neben diesem
Markus
Kurzfilm.
Markus trägt hier den dritten auch noch auf, ey.
Ja, ja. Ist einfach nicht meins.
Ja, ich glaube, wir waren ja beide beim ersten auch nicht so wirklich angetan, ne? Das klingt jetzt auch eher nochmal nach einem Schritt nach unten als nach der wilden Verbesserung.
Ja, also schwierig. Also ich bin jetzt kein großer Fan der Yasmin, was soll ich dir sagen? Und
No Man.
Ja.
Okay.
Und diese Zwischensequenzen und dieses Gespielte und dieses Haha ist jetzt, sorgt jetzt auch nicht für weitere Unterhaltungswerte. Also.
Mhm.
Auch wenn er reißerisch ist, aber ich mag die Michael Moore-Filme mehr. Und Sacha Baron Cohen sowieso. Also der ist ein King in Sachen Vorfilmen.
Ja.
Definitiv. Ja, geht 87 Minuten, ist nicht besonders lang, aber ist mäßig unterhaltsam.
Mensch.
This is disappointing, again.
Again. Nach Waterland. Mensch, Markus. Da ziehen wir mal lose
von nach dem ersten Yes Man vor allem. Was ist da los, ey?
Aber du hast recht. Also Markus hat schon eine gute Quote bei uns. Was Auftragsfilme angeht und so, da hat er schon Knaller in den Ring geworfen. Die beiden gehören jetzt nicht dazu.
Ja.
Ja, aber wir haben ja noch sein Auftragsfilm für diesen Monat. Da hat er ja auch ein Los aufgewertet.
Ach ja.
Und guck mal, wie der ist. Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht holt er wieder ein bisschen die Kastanien aus dem Feuer. Aber jetzt erstmal die Punkte zu The Yes Man Fixed the World, IMDb. Tatsächlich gut, 7,5.
Oh.
Auch der Metascore mit 71 kann sich sehen lassen. Also die haben ihre Fans offensichtlich. Letterboxd 3,6.
Die Nur ich bin keiner. Ihre Fans, ja, du gehörst nicht dazu. Ich sag 4.
Na, eine 5 ist es noch geworden.
Wirklich?
Ja.
Okay. Verdammt, meine Nullrunde zerstört. Aber gut, es kommt ja noch ein Film und da müssen wir wieder im Vorfeld raten.
Das stimmt.
Kommen wir zu dem, oder? War's das mit den Yes Men?
Ja, das war's mit den Yes Men. Kommen wir zu unserem letzten Film und ein Auftragsfilm für den Dennis.
Für den Dennis.
Für den Dennis. Der Typ, der ziemlich einschläfernde Podcast für die Bewegtbahnhausen auch produziert.
Oh je, jetzt habe ich wieder was gesagt. Ey. Das
du hast jetzt Wespennest hast du gestochen.
Das darf ich mir jetzt die nächsten Monate anhören, ich sehe es schon. Juhu.
Ja.
So, the fuck, hängt hier irgendwas? Nee. So, ja, du musst anfangen mit raten. Ich habe vorhin angefangen.
Ich sag eine 7.
Mhm. Ich sag 5. war ganz vorsichtig. Ich war das völlig
los. Hat man gar nicht gemerkt.
Ja, weil ich war...
Fünf.
Ja, das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber jetzt mit deine sieben... Lies dich mal wieder nicht abstellen. Das ist, was mit einem macht. Und ich dachte schon, fünf geht klar. War halt irgendwie so ein Tipp, weil ich keine Ahnung hatte. Wirklich überhaupt nicht einschätzen, wie du das findest.
Und ich schieße voraus, diesmal habe ich mich tatsächlich distanziert von dem, wie ich den Film fand oder was ich zu dem Film gesagt habe, sondern habe gesagt, du musst dich auch mal davon trennen, sondern musst jetzt mal gucken, wo es Lee gelandet.
Mensch.
Ja. Um welchen Film geht es denn überhaupt?
Tut ihn wie? Eine ganze Nacht oder A Whole Night oder All Night Long? Er hat viele Namen, der Jay-Z all unter den Filmen. All Night Long.
Genau der.
Ja. Willst du noch ein bisschen singen?
Lionel Richie, was soll ich sagen?
Ja, Mann.
Ja, 1982 rausgekommen und ich bin sehr auf die Inhaltsangabe gespannt von dir.
Ja, von der Belgierin Chantal Ackermann, die den auch geschrieben hat, wobei, ja, Dialog ist jetzt hier nicht so wirklich das Thema. Die hat 96 A Couch in New York gemacht, den man kennen könnte und mit ihren 51 Credits dann doch schon den ein oder anderen Film, der von der Kritik zumindest sehr gefeiert wird. Und eins muss man ihr lassen, sie scheint ein Herz für experimentelles Kino zu haben. Mhm. Weil das ist schon ein Film, der jetzt nicht mit einem klassischen Narrativ daherkommt. Weil wir sind in Brüssel in einer heißen Sommernacht und der Film fängt an, da ist es schon dunkel oder gerade dunkel geworden und so sehen wir, wie uns der Titel verrät, eigentlich die ganze Nacht jetzt. Der Film endet dann also mit Morgendämmerung vom nächsten Tag und während der Nacht sehen wir dann ein Sammelsurium an Momenten und kurzen Szenen. Manche Figuren sind nur für eine Szene zu sehen, andere tauchen wieder auf. Mir war auch nicht immer hundertprozentig klar, habe ich die jetzt schon mal gesehen oder nicht? Mhm. Also es verschwimmt so ein bisschen und es sind immer Auseinandersetzung oder Situation, wo sich mehr oder weniger kurze Geschichten daraus ergeben und sind alles Menschen, die aufgrund der Hitze nicht schlafen können oder eh irgendwie draußen rumhängen und in den Straßen oder in Bars sind und deswegen sehen wir Paare, die sich da wieder begegnen oder spontan tanzen oder welche trennen sich gerade und andere gehen ins Hotel und dann eine Frau kommt dann nach Hause zurück und also alles so mehr oder weniger spektakuläre Dinge. Ein Mann sehen wir nur nachts an seinem Schreibtisch sitzen und arbeiten. Ein anderer sitzt da ganz einsam vorm offenen Fenster und lauscht irgendwelchen Geräuschen. Genau, also,
man möge mir das bitte erklären.
Ey, alter Falter, und ich find's so lustig, dass ausgerechnet dieser Film von Dennis kommt, weil ich habe mich so gelangweilt, Alter. Ich fand es so langweilig.
Nein, Alter.
Ich fand es so unfassbar langweilig. Ich dachte wirklich so, Mann, das ist doch nicht euer Ernst. Was gucke ich mir denn hier an? What the freaking fuck? Wo ist die Handlung? Wo sind die Dialoge? Was soll der Scheiß?
Alter, ich gucke mir anderthalb Stunden Reels an von mir fremden Leuten, die sich fast wortlos die ganze Zeit nur umarmen, tanzen, verlassen. Und teilweise auch schweigend nebeneinander sitzen, irgendwie hocken. Ja. So. Ich denke so, Alter, das ist ein Segment, wo so ein Typ, wie du sagst, er arbeitet am Schreibtisch, dann steht er auf und geht irgendwo hinten in den Raum.
Ja.
Das war's so.
Das war's.
Ich so, Alter, was?
Ja, ja. Und der Scheiß ist, die erste Viertelstunde war ich ja natürlich wieder ganz ehrgeizig unterwegs
Cheek, ja,
und wollte so, okay, ich krieg den Zusammenhang schon noch raus.
Oh Mann.
Ihr Wichser, Mann. Also die einzige Rechtfertigung, die es jetzt für Dennis gibt, die uns diesen Film aufgetragen zu haben, ist aus meiner Perspektive, dass er ihn noch nicht gesehen hat.
Er hat ihn, glaube ich, nicht gesehen, weil er hat ihn tatsächlich nicht gelockt.
Ach, okay.
Habe ich gesehen. Also tatsächlich ist das einer von denen. Aber Digga, die anderen Punkte und wenn du mal bei Letterboxd anguckst, wie der ankommt, denke ich so, Alter, was habe ich denn hier nicht verstanden?
Ja, prätentiöser Scheiß,
Alter. Aber da dachte ich wiederum, okay, Lee ist einer
von den Prätentiösen.
Genau. Lee ist so ein prätentiöser Kacker, der wird mir wieder erzählen, so, ja, Digga, das ist ein Film, so, der hat keine Handlung, aber wenn du den fühlst und
ja,
so,
musst du
entweder du fühlst ihn oder du fühlst ihn nicht so. Und ich dachte so, okay, du bist hier wahrscheinlich wieder bei einer 7.
Das wollte ich dem Film auch einräumen, dass man das unter Umständen halt einfach fühlt, weil das sagt, der Film ist auch hier, der Film ist einfach ein Vibe, so Sommernacht.
Ja, gut.
Aber ich hab's mal so gar nicht gefühlt. Im Gegenteil, Alter. Ich hab, also ich musste den schon splitten, weil ich wirklich, also nach einer Dreiviertelstunde war ich kurz vorm Amoklauf. Und dann habe ich mir die zweite Hälfte nochmal gegeben. Ja. Die zweite Hälfte fand ich tatsächlich nochmal einen Ticken interessanter als die erste. Aber also, es ist hier Pest oder Cholera, ne? Das ist, war beides nicht geil und ich habe mich hinterher halt auch gefragt, was soll der Scheiß?
Und das hilft auch nicht, dass, also ich, klar ist der Film eine ganze Nacht, aber es hilft auch nicht, dass alles so im Halbdunkel spielt. Weißt du, dass du teilweise in so einem halbdunklen Schlafzimmer bist, wo einer irgendwie auf der Bettkante sitzt und alles ist irgendwie in diesem Dunkel.
Und auch wenig wirklich schöne Shots dabei oder so, dass man halt irgendwie sagt, okay, ist deswegen alles nachts, weil wir hier irgendwie so Fellini-mäßig krasse Kanten haben mit den Schatten oder so und dadurch irgendwie was Spannendes entsteht.
Wie ich mich gefreut habe, als mal 5 Minuten am Ende so die Sonne aufgegangen ist und da so ein ein bisschen Tageslicht zu sehen, war ich so, hey.
Ich habe mich total gefreut, als plötzlich jemand gesprochen hat und es ansatzweise einen Dialog gab und dann war es das aber auch schon wieder.
Okay, das ist krass. Hätte ich nicht gedacht, dass du da auf meiner Wellenlänge bist. Harter Scheiß. Harter Scheiß.
I mean, what did they do to deserve this?
Das ist richtig. Das, was Ani sagt.
Ja, es ist, ich weiß nicht, was er uns da mit einem brocken wollte.
Dieser Dennis.
There are some people in this world who know when to stop. And some people who don't.
Ja, drei Mal darfst du raten, zu welcher Gattung du gehörst.
Dennis zu Hause jetzt.
Wow, that was very hard to hear. So many negative words.
Ich weiß nicht, ob er uns, das wäre halt interessant, ob er uns den beigetragen hätte, wenn er den schon gesehen hätte. Weißt du,
weil, ja, deswegen meine ich.
Weil
ja.
Ich weiß ja, dass er jetzt von wegen diesem Strafding ist er ja weggekommen und wirft ja schon Filme in den Ring, die gut bewertet sind. So. Mhm. Wenn ich hier bei Letterboxd sehe, dass der bei einer 3,9 steht, dachte ich so, Alter, was habe ich hier verpasst? So, weißt du, aber das, ich bin genau wie du. Ich denke so, Alter, was ist das? Was soll das sein? Das ist doch kein Film.
Nee, also das war für mich halt auch wieder mal der ultimative Beleg. Letterboxd ist halt schon
Letterboxd
so. Naja, die nehmen sich halt sehr wichtig, weil, Digga, was?
Ja, aber das sind halt auch, also die Leute, die den Film halt auch bewertet haben und den so hoch feiern, das sind halt auch so die, also so Leute wie Markus jetzt hatten wir gerade so, der würde sich nicht eine ganze Nacht angucken oder 5 Minuten vielleicht, aber bestimmt würde er sich nicht den ganzen Film angucken.
Und dann lieber nochmal Wonderland.
Genau, also insofern sind das auch nicht die Leute, die den Film runterziehen würden und bewerten. Wie haben ihn jetzt als Auftragsfilm? Ansonsten wäre der wahrscheinlich auch an mir vorbeigegangen, so, weißt du? Also das sind natürlich so die Leute, die Kunst mögen und die, weißt du, die abends dann in die Vernissage gehen und jetzt kling ich wieder so, als hätte ich irgendwas gegen Vernissage und war gegen Weintrinker. Ist fein, aber die Leute geben diesem Film dann 5 Sterne. Die sagen so, oh,
ja, genau.
Eine Offenbarung.
Also ich fand es ein bisschen schade, weil einerseits habe ich mich gefreut, dass wir hier experimentelles Kino sehen.
Das muss grundsätzlich nicht schlecht sein.
Eben, ja. Weil das generell für mich immer erstmal gut ist. So, wenn jemand versucht, halt was anders zu machen. Aber alter Falter, also spätestens nach 20 Minuten habe ich mir so krass konventionelles Erzählen gewünscht.
Erstmal Pixels wieder gucken.
Ey, wirklich, also, boah.
Ja.
War hart.
Ja, danach, also das ist wieder so ein Film, danach, ich war richtig froh, dass ich danach Xaver und ein außerirdischer Freund gesehen habe.
Ach, das sind deren Folge.
Ja, ich habe erstmal eine ganze Nacht geguckt, weil den habe ich auch im Hotelfernseher, beziehungsweise in unserem Ferienhaus da über den Fernseher geguckt. Und auch so nach einem langen Pokertag, weißt du, dann abends um 1 Uhr den eingelegt. Und
ach, so gleich, okay.
Und nach der Hälfte dachte ich, okay, Alter, ich gehe schlafen. Und dann am nächsten Tag zu Ende geguckt und dann irgendwie Xaver geguckt, den Tag
siehste,
darauf.
Siehste, das Einschlafprogramm. Ja,
das ist aber wortwörtlich Einschlafprogramm. Ja. Hier wäre ich in der Badewanne ertrunken, wenn das ein Badewannenfilm wäre. Definitiv, Alter.
Sind wir ja froh, dass du nicht in der Badewanne geguckt hast.
Nee, das hat mir mein Leben gerettet, dass ich zu der Zeit auf jeden Fall in Bayern war.
Mann, Alter. Dennis, was ein Scheiß. What the fuck?
Ja. Da knüpft er punktemäßig an seine alten Streetfighter-Zeiten an.
Let us rock! Also die platteste Action ist mir lieber als so was Einschläferndes.
Ja, da weiß man halt so einen guten Popcorn-Film mal zu schätzen.
Ja.
Nee, das war nichts, Alter. Das war einfach nur Kunstscheiße, aber wirklich. Also ich habe auch nichts gegen ruhige, langsame Filme und auch nicht welche, wo du irgendwas reininterpretieren musst, aber das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von random Situationen. Alter. Also das ist totaler Scheiß.
Oh Mann, ey, ich habe das Gefühl, das ist jetzt fürs Punkteraten war das auf jeden Fall eine fiese Nummer.
Ja, das wird nochmal alles durcheinander wirfen. Ich hätte natürlich, also für mich wäre es natürlich der klare Sieg gewesen, wenn du dem Film was hättest abgewinnen können. Ja, klar. Jetzt könnte es knapp werden. Also, weil ich habe mich schon gefreut, als ich gehört habe, dass du mir 5 Punkte wie war's?
Fünf.
Dass du mich auf 5 geschätzt hast. Oh, da hat er sich gut verhauen. Mhm. Aber ich habe mich, glaube ich, noch mehr verhauen.
Ja, definitiv.
Stark. Ja, mehr haben wir nicht. 90 Minuten, IMDb 6,9, Letterboxd 3,9. Metascore gibt's nicht.
Ja.
Und diese 90 Minuten fühlen sich an wie 5 Stunden.
Wirklich.
Wenn ihr sehen wollt, dann bereitet euch darauf vor.
Also, und auch schauspielerisch, also sie hat keine Rolle, hat hier einen Namen oder irgendwas. Mhm. Es gibt tatsächlich zumindest mal 2 Leute, die man aus anderen Sachen kennt, weil
Aurore
Clément, die hatten wir neulich erst in Paris, Texas, und ich kenne die auch aus The Biggest Splash und so.
Ach, die Mutter gespielt hat?
Nee, die ganz am Anfang.
Von dem Kleinen?
Nee, die Blonde ganz am Anfang.
Die Blonde ganz am Anfang von Paris, Texas?
Nein, entschuldige, ja genau, die Mutter gespielt hat. Also die französische Frau von,
ja genau.
Das, ja. Nein, aber die ist hier im Film ganz am Anfang, die Dame im roten Kleid.
Ah, okay. Krass. Und der zweite Name ist wahrscheinlich der, den ich erwähnt hätte.
Nämlich?
Jackie Cario.
Ja, klar.
Ja. Spielt öfter mal den Antagonisten bei Bad Boys, bei Nikita und Co.
Mhm.
Also markante Fresse hat man schon mal gesehen, auch international.
Naja. Beide sehr viel gearbeitet. Sie 137 Credits, er 138. Mhm. Also ja, könnte man kennen. Aber eben, also hier tauchen die halt in 1,5 Szenen auf und das war's. Ist
vorbei, ja.
Ja, ist wieder mal einer dieser Filme, wo ich nicht so richtig nachvollziehen kann, dass die auf diesen ganzen Listen sind.
Da bin ich bei dir.
Und ja, Kunst lieber in anderer Form für mich.
Das stimmt. Aber ja, so. Kunst kann man ja auch streiten, aber hier sind wir zumindest einer Meinung. Gehör auf den Müllhaufen.
Punkte hast du genannt, ne?
Ja, nur unsere noch nicht.
Okay. Ich bin bei einem halben Punkt.
Du bist bei einem halben.
Ja. Dann lacht er.
Ich lege nochmal das Doppelte drauf und gebe 1 Punkt.
Uey, okay.
Wow, okay. 1 Punkt von Lee, 0,5 Punkte von Lee und 1 Punkt von mir. Das ist, das ist eine starke Quote für den Auftragsfilm.
geil, ey. Ja, gut. Das war hier.
It's so boring.
Ja, aber hallo, ja.
Dann mal kurz rechnen. Das ist ein schöner Einstand hier. I don't appreciate this
kind of talk. Dennis.
Mensch, Dennis. Ja,
bist... Ja, wie ist denn das erste Punkteraten ausgegangen?
Du hast -9.
Alter, was? Bei 9 bin ich gelandet.
Und ich bei 5.
Du bei der 5.
Ja.
9-5, ja. Wenn er dieses erste Punkteraten auf jeden Fall richtig trifft.
Ey, ohne Witz, also... Dicke Props. Ich finde, wir sollten da einen zusätzlichen Preis geben, wenn jemand das richtig redet.
Ja, da sollte man wirklich nochmal 100 Euro auflegen oder so.
Das übertreib halt. Aber nee, das halte ich schon für echt schwierig. Also 9-5 ist auf jeden Fall.
9-5 und dann noch die Laufzeit richtig raten. Ja. Das wäre die perfekte Runde.
Mhm.
Da bin ich mal gespannt, wer das schafft. Und vor allem, wer mitmacht. Weil, ja, werden wir dann sehen.
Ja, stimmt. Müssen auch erstmal wieder sich die Leute dran gewöhnen,
ja,
dass das jetzt wieder stattfindet.
Ja, jetzt muss ich mal wieder hier die Laufzeit aufschreiben, was ich ja auch eine ganze Weile nicht getan habe, weil das ja völlig uninteressant für mich war.
Ja, stimmt.
Aber jetzt ist es fürs Punkterat natürlich wieder relevant, wie lang die Folgen werden, weil das dürft ihr natürlich auch an.
Mhm.
Guckt euch das Vorschaubild an und anhand der Projekte und wie viel man darüber diskutiert und wie viel da drauf ist. Ich meine, ihr kennt uns ja mittlerweile ein bisschen. Müsst ihr schätzen.
Ja, viel Spaß.
Viel Spaß dabei, ja.
Sehr gespannt.
9-5, Alter. Ja, dann...
Ja, und ey, 4 von diesen 5 von mir nur in der letzten Runde jetzt, beim letzten Film.
Das stimmt, ja.
Aber gut, war bei dir
mit 2-0 Runden angefangen, ja.
Mhm.
Und in der nächsten Episode, ja, mal gucken, vielleicht habe ich da eine Chance, weil da arbeitet ja ein Avatar für dich.
Mhm.
Und immer, wenn wir unsere Freitagsepisoden haben, wo Lee und ich dann mit jemand anders da sind, dann springt der andere natürlich dann punktemäßig ein für denjenigen, der gerade nicht da ist.
Ja.
Könnte auch nochmal so ein bisschen die Dynamik verschieben.
Total. Bin ich auch gespannt, wie das dann bei den Leuten, die dann wirklich mitraten sollten,
ja,
wie das aussieht, ob die das gut mit einkalkulieren können und so.
Richtig. Wird von mir natürlich, ihr werdet darüber natürlich informiert im Punkteraten. Da steht dann, dass nicht ich da bin, sondern Dennis oder dass Dave da ist und mit Lee die Episode macht oder was auch immer. Das kriegt ihr natürlich mit. Das ist jetzt keiner ins Blaue raten. Alright.
Sehr schön. Dann haben wir noch was Administratives oder was?
Nö, wir haben jetzt auf den Freitag hingewiesen. Ansonsten hört die Bewegt-Bastarde.
Die Lose haben wir gezogen.
Und ansonsten fällt mir auch nichts weiter ein. Und dann.
Gut, dann gibt es nächstes Mal Dennis und Guess.
Richtig.
Nächste Woche dann wieder uns und für Supportende sowieso immer am Sonntag.
Ja, für Supportende uns hört ihr in dieser Zweierkonstellation, in der original bewegt Banausen-Besetzung schon am Sonntag. Richtig, da freuen wir uns auch drauf.
Ja, das wird gut.
Ja, in diesem Sinne sind wir durch für heute und sagen ciao.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.